Hallo und herzlich willkommen zum T-Zeit Talk Radio Podcast. Ausgabe 140, wie mir mein geschätzter Mitpodcaster Jan-David Gude gerade per Zeichensprache signalisiert hat. Mein Name ist Johannes Heimann und wir befinden uns im Europa. Es ist heute der 4.12. und ich bin definitiv zu verwirrt, um zu podcasten. Es ist kurz vor, Viertel vor acht. Jan-David, sag doch auch mal was.
Aber ist die Verwirrung nicht ein konstituierendes Element dieser Sendung?
Generell aber erst im weiteren Verlauf der Sendung und nicht gleich zu Beginn, aber das könnte auch für die Sendung sprechen.
Ja, weiß ich nicht. Ja, wir sind wieder da, also wir waren ja eigentlich nicht weg, wir haben nur keine Sendung gemacht. Wir sind nicht tot. Da hat mal so einen Blogpost, der hieß, wir sind nicht tot.
Echt? Mhm. Vielleicht sollten wir das häufiger machen.
Ja, aber irgendwann ist der Witz auch raus eigentlich.
Ja, stimmt auch wieder.
Sollen wir was anderes machen?
Was ist unsere Frequenz, in der wir podcasten? Offiziell?
Unsere Frequenz.
Wöchentlich, oder?
Ach so, nee, zweiwöchentlich.
Nee, wöchentlich. Nee. Täglich. Wir verpassen nur ganz viele Termine.
Naja, in meinem Kopf podcaste ich eigentlich die ganze Zeit.
Achso, okay.
Hält mir nur keiner Mikro hin und die.
Stündlich.
Der Uplink fehlt leider. Ja, so spontan Podcasts wären eigentlich viel cooler, habe ich mir schon öfter überlegt.
Wie spontan?
Ja, weiß nicht, irgendwie. Manchmal habe ich das Gefühl, so, es poppt mir so ein Thema in den Kopf oder ich kriege irgendwie einen Input von irgendwas, was ich gelesen oder gesehen habe. Und dann würde ich eigentlich spontan gerne darüber reden, aber. Ist immer schwierig. Ich meine, könnte alleine podcasten, so für mich selber in mein iPhone quatschend und das irgendwo hochladen. So als kleiner intellektueller Outburst, aber das macht halt auch nur so mittelmäßig Sinn. Oder ist nicht so praktikabel.
Der Maxi Stettenbauer macht das.
Der was?
Das ist ein deutscher Comedian.
Wie heißt der?
Maxi Stettenbauer.
Maxi
von Maximilian?
Ah.
Stettenbauer.
Stettenbau.
Gestettenbau.
Wie Gschwendtner, nur ohne Bauer. Mit Bauer. Also.
Wie Gschwendtner, nur ohne Schwendner und stattdessen Stettenbauer.
Gut. Der macht was?
Der ist Fliesenleger. Nee. Der ist Comedian und der macht auch einen Podcast. Quatsch so über Dinge und auch übers Comedian sein und interviewt Leute und
und das täglich oder wie oder was?
Überhaupt nicht in irgendeiner bestimmten Frequenz.
Also wie wir.
Ja.
Genau. Ist einer von uns.
Ja, ist ziemlich cool.
Okay. Kenne ich nicht, aber also weder als Podcaster noch als Comedian.
Sie mal wieder von Cindy aus Marzahn das Hirn wegblasen lassen, ne?
Ich habe gerade nur Cindy und Marzahn blasen gehört, dann habe ich aufgehört zuzuhören.
Oh Mann. Das Niveau sinkt schon wieder. Also kaum fangen wir an zu reden.
Aber an mir liegt das nicht. Ich sag nicht so komische Sachen.
Du hast diese Assoziation, selber. Ich sag jetzt gar nichts mehr.
Selber Assoziation. Nee, die macht doch gar nicht mehr.
Mhm.
Ist doch mit Wetten das zusammen untergegangen.
Die macht doch gar nicht mehr.
Die macht's nicht mehr.
Die macht's nicht mehr. Die ist durch.
Diese komischen Jogginganzüge werden leider nicht mehr hergestellt. Da musst du leider ihren Job aufgeben.
Oh je. Ah, die macht jetzt wieder Entertainment auf Schiffen. Da kommt die doch her.
Als Schiffsschrauber oder was?
Nee, die hatte ich mal irgendwo gelesen.
Entertainment auf Schiffen.
Ja, so auf Kreuzfahrtschiffen. Was ist so komisch?
Ja, das klingt so dumm.
Du warst noch nie auf so eine Kreuzfahrt unterwegs, gell? Es passieren die absurdesten Dinge, die du außerhalb dieser Kreuzfahrt niemals irgendwie antun würdest, wie
Kanaster?
Ja, zum Beispiel. Oder Tontauben schießen oder...
Oh, das würde ich mir im echten Leben eigentlich schon antun. Nur ich habe keine Tontauben und kein Gewehr und keine Zeit.
Und kein Gewehr. Und die Rechtslage ist auch nochmal zu klären. Und und du kannst nicht als 12-Jähriger durchs Casino laufen, wenn du nicht in internationalen Gewässern bist.
Gut, das Problem mit dem 12-Jährig-Sein habe ich sowieso schon länger nicht mehr. Aber ich bin auch selten in Casinos trotzdem.
Ja, oder was gibt es noch für Dinge auf Schiffen? Ja, Entertainer.
Heißt das nicht Animateur?
Ja, oder sowas, keine Ahnung. Animateur so klingt Bart. Für mich aber immer so ein bisschen so nach Dompteur.
Ich glaube, das ist nicht so weit entfernt.
Ja, ja, ja.
Das ist die Masse bei Laune halten, bevor sie uns alle umbringen.
Ja, ich meine, da sitzen sehr viele Leute auf einem kleinen Schiff, gell?
Also. Gut, die sind meistens über 100 Jahre alt, also bis die auf einen zugerannt kommen, das dauert eine Weile.
Wer ist über 100?
Die Besatzung. Also die
Besatzung?
Mitfahrenden.
Ja. Das Schiff.
Ja. Ja, nee,
Schiffe. Ja, nee. Schiffe, Wasser, nee.
Brauchen wir nicht.
Brauchen wir nicht.
Der Krieg ist vorbei.
Apple baut ja auch keine Schiffe.
Noch nicht. Das ist das nächste Projekt. Titan 2.
Ja, wo es mit Autos nichts wird.
Selbstfahrende Schiffe, das ist jetzt neue heiße Scheiße.
Da kann man mal den Konsumenten ganz hart treffen, gell?
Mit Siri-Integration.
Ich habe immer mein Schiff dabei. Ich fahre jetzt mit dem Schiff zur Arbeit.
Das habe ich leider nicht verstanden. Ich habe im Internet Folgendes für dich gefunden. Hey Siri, oh. Das war knapp.
Hamburg, das habe ich leider nicht verstanden.
Bitte dem Eisberg ausweichen. Das habe ich für dich im Internet gefunden.
Eis selber machen, das habe ich für dich im Internet gefunden.
Ja, genau. Ja, war das eine geschickte Überleitung?
Nee, das war einfach nur so.
Na, können wir trotzdem benutzen.
Echt? Überleitungsschlampe.
Zum ersten Kapitel.
Oh ja, gut, guter Hinweis, danke.
Eine Überleitung aus der Überleitung.
Ja.
On fire today. Ja, bei Apple brennt auch alles. Es sind sowieso gerade apokalyptische Zeiten.
Wieso? Apple's doomed oder was?
Ja, das so ist ja Grundzustand. Die Faschisten sind überall an der Macht.
Echt? Wo denn? Ach so, in Europa.
Und den USA.
Ach das ist getürkt. Das ist eine Verschwörung.
Was jetzt?
Der ist gar nicht Präsident. Der wird's auch nicht.
Aber seine Perücke oder was? Ja gut, noch ist
Zeit. Ich glaube immer noch, dass Fidel Castro aus dem Totenreich wieder aufersteht und
du meinst,
der Sozialismus wird siegen.
So, als es ganz noch viel unwahrscheinlicher war, hat er irgendjemand getwittert so und irgendwann reißt sich dann Donald Trump die Maske runter und wie heißt er? Happe Kerkeling. Happe Kerkelings neue Kunstfigur. Ja, ja. Nee.
Neue Auszählung in Pennsylvania ist ja gestoppt.
Ja.
War zu teuer.
Mhm. Demokratie ist sowieso zu teuer. Ja, abschaffen.
Es lohnt sich ja gar nicht, wenn man das mal unterm Strich betrachtet. Also.
Neben den Wahlcomputern bräuchte man eigentlich noch Computer, die für einen wählt, dann wäre das Problem auch gelöst.
Ja, ich meine, muss es ja auch mal volkswirtschaftlich betrachten, gell? Die gehen ja dienstags wählen.
War es nicht donnerstags?
Nee.
Ja, auf jeden Fall unter der Woche.
Ja, eben.
Ja.
Was das kostet.
Genau.
Ich weiß ja nicht, ob das so mit dem Kapitalismus vereinbar ist oder so.
Nö, deswegen klappt es ja auch nicht.
Ja, eben.
Ja, auf jeden Fall, die Welt ist in Flammen und alle regen sich über Apple-Produkte auf. Also eigentlich alles wie immer.
Dongle Life.
Genau, Dongle Life. Alle stellen fest, diese neue Apple-Produkte, das ist ja voll teuer. So. Ja, ich weiß, Apple-Produkte waren bisher immer für ihre Erschwinglichkeit bekannt. Ich krieg man hier geschenkt, aber dass die jetzt so teuer sind, ist komisch. Immer saubillig alles. Ja, also Apple hat dann sich dann doch mal dazu entschieden, seine Mac-Reihe doch nicht sterben zu lassen und neue MacBooks rausgebracht.
Und sie teuer gemacht.
Neue MacBook Pros, um genauer zu sein. Und sie teurer gemacht, zumindest als die Vorgängermodelle. Und das finden einige Leute neben vielen anderen Dingen, die wir wahrscheinlich auch noch kurz anschneiden werden, sehr, sehr, sehr schade, dass sie so teuer sind. Wobei ich mich auch frage...
Man weiß doch, im Kapitalismus wird immer alles billiger.
Ja, und man kriegt mehr für sein Geld. Klar.
Nein, es wird immer alles billiger. Ja, du hast das mit der Wirtschaft ja noch nicht verstanden. Die wächst kontinuierlich und alles wird kontinuierlich billiger. Mhm. Genau.
Aber auch nur, wenn du mehr kaufst.
Hä?
Du musst auch mehr kaufen, damit es billiger wird, oder
nicht? Echt?
Nicht? Nee, du musst weniger kaufen, dann wird es billiger. Dieser Wirtschaftspodcast ist übrigens gesponsert worden.
Hier könnte der Name Ihrer Bank stehen.
Ja.
Wenn Sie verhindern wollen, dass der Name Ihrer Bank hier steht.
Genau, wir lassen uns auch sponsern, dass wir bestimmte Marken nicht nennen, um sie nicht in den Dreck zu ziehen.
Ja,
ja, aber jetzt, wenn man sich mal so die Produktgeschichte, die kurzweilige Produktgeschichte der letzten 10 Jahre von Apple so anguckt, dann ist das eigentlich keine Überraschung, dass wenn ein Produkt neu vorgestellt wird oder ein komplettes Redesign, wie es jetzt bei diesen MacBook Pros der Fall ist, vorgestellt wird, dass sie den Preis drastisch steigen und eigentlich völlig vom Preis-Leistungs-Verhältnis unerschwinglich sind. Und dass sie dann so in der nächsten und übernächsten Generation wieder runtergehen im Preis, dass sich das so wieder eigentlich lohnt, das Produkt zu kaufen.
Ich sag nur MacBook Air.
Ja, MacBook Air, das ist so der alte Fall. Oder auch dieses Gerät.
Das war echt scheiße teuer, ja. Gell? Das hat 1600 oder so gekostet. Und es war kacke.
Ja, mehr. Das erste MacBook Air ging, glaube ich, bei $1800 los.
Ja, und das war kacke.
Und das war die Kack-Version.
Ja, das war dann, kacke.
Wenn du es dann in einigermaßen benutzbar kaufen wolltest, musstest du es eigentlich mit SSD und mehr RAM nehmen. Und dann hat es irgendwie...
Stimmt, die hatten ja so eine Mini-Festplatte.
1,8 Zoll Festplatten hatten sie dafür. Diese eigentlich aus ihren iPods. Ich glaube, das waren die iPod-Festplatten.
Ja, yeah, genau.
Genau, und mit SSD und richtigem RAM hattest du dann irgendwie so 2.500 bis 3.000 Euro Geräte, die dann ansatzweise benutzbar waren.
Aber leicht.
Aber leicht. Ja, und dann drei Jahre später, als dann dieses Redesign kam, was du jetzt auch auf dem Schoß hast, war das dann der neue Billo-Einsteiger-Laptop für Apple-Nutzer.
Och, so Billo ist der jetzt gar nicht, den ich auf dem Schoß habe.
Ah, die entsprechende Ausführung nicht, aber du kriegst ja jetzt aktuell
du kriegst
für knapp 1.000 Euro.
Kriegst immer noch, gell?
Ja, die werden noch verkauft. Ja, oder dieses MacBook Pro Retina, was hier steht, Jahrgang 2013, als das rauskam, 2012, hatte das einen Einstiegspreis auch von 1700, 1800 Euro und hatte 4 GB RAM und 128 GB SSD und die gurkige Intel HD 4000. Das war ist einer der wenigen Apple-Geräte, die in der Grundausstattung geruckelt haben. Das war eigentlich ein Scheißprodukt. Und dann die nächste Version, die dann mit dieser Intel Iris Graphics und 8 GB RAM standardmäßig hast du dann irgendwie für 1300 gekriegt. Was für so ein Gerät vom Preis-Leistungs-Verhältnis zu dem Zeitpunkt eigentlich top war, weil die anderen Hersteller hatten solche Displays noch gar nicht. War eigentlich nur bei Apple möglich, da so hochauflösende Displays in dem Preisrahmen zu bekommen.
Mhm.
Deswegen, ja, die neuen Apple-Geräte sind teuer, aber wenn man jetzt nicht direkt, also das ist auch sehr lustig, das Fazit eigentlich aller ernstzunehmenden Tech-Journalisten, ja, die sind ganz gut, aber kaufst dir jetzt nicht. Warte auf die nächste Generation. Wie es eigentlich grundsätzlich ist, niemals erste Generation kaufen. Völlig sinnlos. Immer die zweite.
Sagt der Mann mit der Apple Watch immer.
Ja, gut. Ausnahmen bestätigen die Regeln oder hier bitte abgedroschene Phrase einsetzen. Wenn die Gelegenheit sich bietet, Erstgeneration-Geräte vergünstigt zu bekommen, in der Not frisst der Teufel halt auf Liegen. Also mit WatchOS 3 ist das ja quasi eine neue Hardware.
Ja?
Nee. Das behaupten zwar alle, aber es ist noch langsamer geworden. Also ist besser geworden, aber... Naja, fluffig ist anders. Ja, das ist so zum meine Meinung so zu dem teuren Preis. Also ja, es ist sehr teuer, würde ich mir jetzt auch nicht kaufen. Also wer irgendwie was Neues braucht und die alten Geräte noch tun, Finger davon lassen. Ein Jahr warten.
Also ich habe Fotos gesehen, finde sie sehr sexy.
Ja, sie sind sehr sexy. Ich hatte sie auch schon in der Hand und habe sie benutzt. Das ist auch, kann man machen. Ich meine, die sind jetzt vom Gewicht her, sind die jetzt, glaube ich, so wie dein MacBook Air.
Ja. Und dünner. Also wenn sie auf dem Tisch liegen.
Mhm. Wird Zeit, oder? Wann wird denn die alte Käserei weiter weggegeben?
ich glaube, die ist noch nicht abgeschrieben.
Ich meine eigentlich dein MacBook.
Wozu soll ich mir denn einen Laptop kaufen? Ich benutze den doch quasi nicht.
Na gut, dann macht das natürlich keinen Sinn. Ja, und dann.
Nee, es ist ehrlich, ich meine, ich benutze den Laptop da abends mal eine Stunde. Und ansonsten, ja, am Wochenende mal.
Okay. Naja, solange er tut.
Und ich meine, wie ich noch studiert habe, da habe ich den ganzen Tag gebraucht und benutzt und sonst was, aber ja, ich ja jetzt von meinem Arbeitgeber einen Computer gestellt bekommen, den ich benutzen muss.
Hör ich da Wehmut raus?
Nein, ist überhaupt nicht schlimm, das ist völlig okay.
Benutzen muss.
Ja, nee, ich habe nur über das richtige Verb nachgedacht, weil es hat auch Datenschutzgründe und so.
Ja.
Dann, ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie keine große Intention mehr, einen neuen zu kaufen. Auch wenn ich sie sehr sexy finde. Ich muss noch ein Jahr warten und dann rumheulen, dass der von meinem Arbeitgeber kaputt wäre und nicht einen neuen brauche.
Ja, ungeschickt hinfallen kann man ja immer.
Also ich kann nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann nicht arbeiten.
Der ist kaputt.
Du verlierst jetzt jeden Tag Geld, bis ich einen neuen Laptop habe.
Was stimmt denn damit nicht? Er geht nicht mehr an. Und
so
die
ungefähr.
Tastatur ist verbogen. Ja, ja.
Ja, so macht man das. Nee, ja, ich meine, die haben ja jetzt auch keine Anschlüsse.
Genau.
Was will man mit so einem scheiß USB-C? Ich will meinen HDMI und meinen SD-Kartenreader.
Ja.
Firewire.
Ja, gut,
ich brauche Firewire.
Aber 400.
Ja, nee, 800. Das gönnt man sich dann schon.
Ja. Ja, nee, neue Anschlüsse oder ist ja...
SCSI.
SCSI, ja, würde ich sagen. Ja, Apple hat mal wieder den Apple gepult und hat alle Anschlüsse, die alle benutzen, weggenommen und gegen neue ausgetauscht.
Was mache ich jetzt mit meinem Paralleldrucker?
Wahrscheinlich das, was du schon vor längerer Zeit machen sollen, ihn aus dem Fenster schmeißen.
Nee, ja, das Einzige, was sie noch haben, sind die neuen MacBook Pros haben nur noch USB-C-Anschlüsse. Das sollte quasi jeder auf diesem Planeten mitbekommen haben. Es wurde ja auch ordentlich darüber gemeckert.
Und der Treppenwitz ist, sie haben einen Headphone-Jack.
Sie haben einen Kopfhörer-Klinkenanschluss. Wohlgemerkt Kopfhörer-Klinkenanschluss. Kein Line-Out. Und zwei USB-C und die großen MacBook 13 Zoll Dinger haben vier USB-C.
USB-C beziehungsweise Thunderbolt 3.
Ja, in Kombi.
Mhm. Ja, was an sich ja auch sehr potente Anschlüsse sind, so von der Geschwindigkeit her und der Schnappdizität. Nur hat halt keine Hardware, die das irgendwie ausnutzt. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie seine Geräte anschließen will, braucht man erstmal Adapter. Und warum das alle Dongle nennen, verstehe ich bis zum heutigen Tag nicht. Weiß keiner, was ein Dongle ist anscheinend.
Dongle, 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 Dongle.
Ja.
Ich fände das geil.
Was denn?
Ich weiß nicht, ich hab die ganze Zeit so gedacht, ja, sie haben ja schon, ich habe gar keine Anschlüsse mehr. Und dann irgendwie habe ich mal so drüber so einen Artikel gelesen, wo jemand meinte, so, das ist doch ziemlich das Geilste überhaupt. Und drüber nachgedacht. Ich meine, ich könnte meinem üblichen Arbeitsablauf, habe ich einen Schreibtisch, wo Hardware rumsteht. Mhm. Da nehme ich manchmal meinen Laptop weg und trage ihn in irgendein Konferenzzimmer. Und trage ihn später wieder zurück und stöpsel ihn da wieder an. Und ich muss da 3 Kabel anstöpseln. Das will ich nicht. Das ist immer ein Mordsgefriemel. Ich will da ein verdammtes Kabel reinstecken und damit hat sich's. Mhm. Ich finde das total geil. So, diese Vorstellung zum Beispiel, du hast irgendwie da so einen Bildschirm, in dem sind dann zum Beispiel deine USB-Anschlüsse oder sonst was integriert und du hast einfach nur, und dein Ladestrom oder sonst was, und du hast einfach nur so ein fucking USB-C-Kabel, das in deinen Laptop reinquetschen musst. Mhm. Und hast so quasi deinen persönlichen Schreibtisch-Hub dann da so verkabelt und du musst das nicht alles irgendwie in irgendwelche speziellen Anschlüsse stecken oder sowas, sondern du kaufst dir halt einen scheiß Adapter, der das macht, der alles für dich macht, was du brauchst, was du in deiner spezifischen Einzelsituation brauchst, und hast nicht diese Ports, die du sowieso nie benutzt.
Ja.
Ich habe an diesem Laptop 3,5 Ports, die ich noch nie benutzt habe.
Lass mich raten. FireWire?
Mhm.
Doch, Netzwerkkabel hast du doch schon benutzt.
Ja, habe ich jetzt nicht gebraucht. Deshalb halb.
Okay, und die anderen?
Ich brauche nur einen USB-Anschluss. Ich habe noch nie 2 USB-Geräte angeschlossen. Okay.
Ja.
Wozu soll ich 2 USB-Stecker brauchen? Soll ich 2 USB-Sticks anschließen oder was? Ich mal was kopieren will, so wie man früher 2 Diskettenlaufwerke brauchte oder was?
Naja, sagen wir mal so, ich kann mir schon den einen oder anderen Fall vorstellen, wo man mehr als einen USB-Anschluss braucht. So ist es jetzt nicht. Also spätestens, wenn du irgendwie 2...
Es ist USB. Du kriegst für 2,50 Euro einen fucking Hub.
Ja.
Ja?
Ist das aber auch so, gut, ich argumentiere jetzt eigentlich für die falsche Seite, eigentlich bin ich auf deiner Seite. Aber USB-Ports sind doch, USB-Hubs sind doch unzuverlässig.
Ach so, okay, 5 Euro für einen Hub. guck mal, ich hab einen SD-Karten-Port, ich habe SD-Karten wieder, den ich glaube ich ein einziges Mal benutzt habe. Das war vor 8 Jahren oder so, als ich meinen Raspberry Pi gekauft habe. Gefühlt vor 8 Jahren. Seitdem habe ich diesen USB-Karten-Reader nicht mehr benutzt. Wohlgemerkt läuft der Raspberry Pi seitdem auf der gleichen SD-Karte. Ich brauche grundsätzlich nur einen USB-Port gleichzeitig, weil ich habe einen Hub sowohl zu Hause hier immer gehabt, wie ich meinen Laptop noch regelmäßig hier verkabelt habe, beziehungsweise ich habe auf der Arbeit einen USB-Hub, wo der Rest dran hängt, den ich brauche. Mhm. Ich habe keine Lust, da 5 USB-Stecker da reinzuziehen. Wozu auch? Ich kann mir vorstellen, dass es Anwendungsfälle dafür gibt, klar. Es ist gar keine Frage, dass man auch direkt am Gerät 2 USB-Geräte angeschlossen haben möchte. Also insbesondere wenn man Dateien kopiert, zum Beispiel auf mehrere externe Festplatten oder sowas.
Oder wenn man nicht an kabellose Mäuse glaubt.
Ja, aber wie gesagt, zum Beispiel insbesondere Eingabegeräte kannst du hervorragend überhaupt anschließen.
Ja, stimmt schon.
Und du kannst auch Eingabegeräte plus ein Datenspeichergerät an einen USB-Hub hängen und das andere Datenspeichergerät an deinen zweiten USB-Hub, an deinen zweiten USB-Dingsbums. Oh. Das ist doch das Tolle an USB, dass du diese Hub-Funktionalität hast.
Ja, also.
Des Weiteren, wie du sagst, FireWire habe ich noch nie benutzt. MagSafe regt mich tierisch auf, weil es total fehleranfällig und kaputt ist.
Okay.
Was ist so? Weißt du, wie viel kaputte MagSafe-Kabel ich schon hatte, die ich nicht ersetzen konnte, weil Apple-Steuer von 5.000 Euro drauf?
Nee, weiß ich nicht, aber ja, okay.
Ich habe jetzt schon für diesen Laptop, glaube ich, 4 oder 5 Netzteile von Apple gekauft.
Ernsthaft?
Ja, 3 oder 4 waren es mindestens.
Okay. Also die ich dazu noch gekauft habe bei meinen Geräten, waren dann immer so...
Weil okay, ich habe 3 oder 4 kaputt gemacht, sagen wir es mal so.
Du oder die Katzen?
Sowohl als auch.
Okay. alle beteiligt.
Ich habe hier mit diesem MacBook auch das Problem, dass der MagSafe dann häufig nicht richtig hält, sonst wie, und dann muss ich hier rumwackeln und sonst wie, bis es dann mal lädt, und das ist einfach nervig.
Ja, also diese Unzuverlässigkeiten beim MagSafe, die du erwähnst, die vor allen Dingen in Kombination mit diesem MagSafe 2-auf-1 Adapter auftauchen, die habe ich zwar manchmal, aber eigentlich relativ wenig. Also wenn ich mein MagSafe anschließe, ist es eigentlich in 9 von 10 Fällen direkt angeschlossen und funktioniert bei mir tadellos.
Bei mir ist es von 5 von 10 Fällen direkt angeschlossen.
Aber die Hauptfunktionalität, die wahrscheinlich die meisten Leute im MagSafe vermissen werden, ist natürlich, dass er magnetisch ist und
kauf dir irgendein USB-C-Kabel, das es hat, fertig.
Ja, das ist alles eigentlich lösbare Probleme.
Dafür brauche ich nicht als einzigen Strominput einen proprietären Stecker, den ich nicht ersetzen kann.
Jetzt mit den neuen Netzteilen hast du halt da einfach ein USB-C-Kabel dran, was du austauschen kannst.
Ja.
Auf der anderen Seite zahlst...
Standardkonform.
Ja, ja. Also das ist, auf der anderen Seite zahlst du jetzt aber auch fürs Netzteil mehr.
Ja.
Ja, ja. Also, sie verkaufen jetzt das Netz, wie bei den iOS-Ladegeräten, das Netzteil als solches, den Brick separat und das Kabel. Also, wenn du einen komplett neuen Satz haben willst, musst du Netzteil und USB-C-Kabel kaufen und bist dann, wenn du alles von Apple kaufst, so bei knapp 100, 110, 115 Euro. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet.
Gut, das MagSafe-Adapter, den ich brauche, kostet 90 inzwischen von Apple.
Ja. Und du könntest theoretisch auf Dritthersteller USB-C-Kabel gehen.
Allein, dass ich jetzt 2 Geräte im Haus habe, der eine hat MagSafe und der andere hat MagSafe 2.
Letztendlich setzen sie halt mit den neuen Geräten so diese Vision durch, die sie eigentlich schon mit der Einführung von Thunderbolt 1 und 2 gehabt haben, nämlich du schließt ein Kabel an und dein ganzer Dreck ist verbunden. Das ist echt
bloß, dass Thunderbolt viel zu teuer ist.
Ja,
ich weiß, es ist cool. Ich habe es auch schon gesehen. Ich habe schon Leute gesehen, die haben so einen Hub, die schließen ein Thunderbolt-Kabel an und haben da dran 2... Echt?
Ja.
Ja? Hast du sowas?
Seit mehreren Jahren.
Ach ja. Haben da dran, also ich kenne so den Extremfall, da dran hängt ein Netzwerkadapter, da dran hängt zwei externe Bildschirme, keine Ahnung, Audio-Hardware, sonst was, alles so.
Mhm.
Ein Stecker in den Laptop rein.
Ja, das ist, ich habe so dieses Elgato Thunderbolt 2 Hub. Irgendwie seit 2 Jahren oder so. Das habe ich auch ein bisschen günstiger dann für 160 gekauft.
Ja, genau, das meine ich. Ja, ja.
Ja. Das ist, ich schließe ein Kabel an meinen Laptop an und meine 2 Backup-Platten, meine Kopfhörer, die ich da fest angeschlossen habe, das ist alles angeschlossen und wahlweise habe ich da noch ein Display dran, wenn ich das benutzen will.
Das hast du, ja.
Ja. Schon länger. Das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt.
Teuer. Nee. Ja, das ist halt echt cool, ja. Und wenn du den Scheiß jetzt hast für... ich fluche heute auch wie verrückt. Wenn du den Kram dann hast für... mit USB-C... Ist auch cool.
Ja. Oder sogar besser Thunderbolt 3.
Ich fand das ja bei USB 3 jetzt schon cool. Ich habe bei diesem Laptop einen USB-Hub, da hängt auch Ethernet dran.
Mhm.
Und Tastatur und noch irgendwas. Und stecke ich einfach in den Laptop, ist alles verbunden.
Ja. Ja, also diese Philosophie haben sie jetzt eigentlich damit jedem mehr oder weniger aufgedrängt. Also die Leute, die jetzt nur separat immer mal irgendwas anschließen wollen, die müssen jetzt halt zu Adaptern greifen. Aber es ist halt auch so, in 2-3 Jahren wird da kein Mensch mehr drüber reden, glaube ich.
Glaube ich auch nicht.
Also wenn sie jetzt nachziehen und den Rest der Laptop-Reihe auch aktualisieren, sodass man auch gar nichts anderes mehr kaufen kann. Weil den größten Fehler, den sie jetzt machen können, ist, dass sie dieses Gerät so da stehen lassen und MacBook Airs und die iMacs nicht updaten und die Leute kaufen die dann auch kräftig, dann ist halt dumm.
Was nervig ist, wenn du irgendwo hingehst und hast den entsprechenden Adapter nicht für Präsentation.
Ja, aber das Problem hattest du vorher auch.
Ja.
Weil VGA haben die MacBooks schon sehr lange nicht mehr. Ich glaube, die haben überhaupt jemals VGA.
Das ist echt interessant, wenn du Gäste hast und die kommen dann an so, ja, hat ihr Beamer einen VGA-Anschluss? Entschuldigung, sind sie aus den 90ern?
Womit kommen die denn?
Weiß ich nicht. IBM irgendwas, keine Ahnung.
Aber die haben doch mittlerweile auch HDMI und DVI. Ahnung. Aber die wissen nur, dass sie diesen einen Anschluss haben von den anderen.
Keine Ahnung.
VGA.
Wir haben da ein HDMI-Kabel.
Ja, das ist eigentlich das, was ich am meisten vermissen würde, wäre der HDMI-Anschluss, weil den habe ich tatsächlich immer mal wieder regelmäßig benutzt.
Mhm. Na und, dann hast du halt so ein Adapterchen.
Ja.
Was das Geile ist, du kannst dir quasi Adapter in jeglicher Konfiguration klicken, weil das ist USB-C und USB-C kostet nicht die Welt. Du bist auch nicht angewiesen auf ganz bestimmte Hersteller, sondern es ist davon auszugehen, dass USB-C ein weit verbreiteter Standard wird.
Ja.
Deshalb, wie gesagt, du kannst dir beliebige Konfigurationen an Hubs klicken. Wie ich es habe auch bei USB 3 jetzt. Du hast einen Ethernet-Port und USB, einen Ethernet-Port und USB-Ports und ich stecke das dran und dann ist alles verbunden. Ich betraue nicht im geringsten, dass dieses MacBook hier keinen Ethernet-Port hat.
Ja.
Abgesehen davon, dass das Teil so einen beknackten Treiber braucht. Oder?
Das Hub?
Ja.
Echt?
Ja.
Das braucht einen Treiber.
Ja, für den Ethernet-Board. Aber der ist gut. Ist okay. Also das jetzt. In der jüngsten Version ist er gut.
Das ist sehr merkwürdig. Also ich kenne ja auch so diverse USB auf Ethernet-Adapter.
Ja.
Ich habe nie gehört, dass die einen Adapter brauchen.
Ja, das war mir auch neu.
Und Apple hat bis vor kurzem ja auch noch so einen USB auf Ethernet-Adapter gebaut. So.
Normalerweise sollte das auch kein Problem sein, aber ich weiß nicht. So tief stecke ich da auch nicht drin in dem USB-Kram.
Komisch. Ja. Was noch so eine Geschichte ist, die ich eigentlich, wenn man mal so das ganze Produkt betrachtet, am schwierigsten finde an den neuen MacBooks, ist tatsächlich die Tastatur.
Mhm.
Weil da haben sie jetzt den Mechanismus gewechselt, weg von diesen Scheren-Klick-Mechanismen, die sie auf den Laptops eigentlich seit irgendwie, keine Ahnung, Anfang 2000 bis irgendwie jetzt hatten, der sowohl auf deinem Laptop als auch auf meinem Laptop drauf ist. Da haben wir diesen Butterfly-Mechanismus mit dem neuen MacBook 12 Zoll eingeführt. Und der ist jetzt in einer überarbeiteten Version 2 jetzt auch in die neuen MacBook Pros reingekommen. Was bedeutet, dass die Tasten wesentlich weniger Hub haben und halt ein anderes Klickverhalten. Und auch eine andere Geräuschkulisse. Ich weiß nicht, hast du die mal ausprobiert, die von diesen 12 Zoll MacBooks, die Tastaturen? Die sind jetzt schon eine Weile auf dem Markt.
Nur mal kurz.
Ah, also, du weißt, was ich meine. Hast du da irgendwie eine Meinung zu gebildet oder geht das, hast du es nicht gemerkt oder?
Fand sie clicky.
Okay, aber gut oder schlecht?
Schlecht.
Okay.
So nupsihaft. So gummimäßig so. Wie beschreibt man das? Eigenartig irgendwie, ja. Also fühlt sich ganz anders an als so die gewohnte MacBook-Tastatur. Also ich finde die vom MacBook Air übrigens hier schon krass anders als die vom MacBook Pro.
Echt?
Ja, ich bin da extrem empfindlich.
Interessant.
Ich finde auch die von der externen Tastatur eigenartig.
Von welcher jetzt?
Von der großen.
Also das extended normale Alu-Keyboard mit normalem Block.
Ja. Ist okay, ich finde die gut, aber fühlt sich auch anders an. Ich finde, die fühlen sich alle anders an.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe jetzt leider, oder was heißt leider, ich habe halt noch nie länger auf einem MacBook Air getippt, weil ich noch nie eins besessen habe. Aber
was ich mich auch frage, ist bei meinem, ja, das fühlt sich anders an als das MacBook Pro. Zumindest als das MacBook Pro, was ich habe. Was aber bei meinem MacBook Pro auch so ein Fall ist, die Tasten sind inzwischen sind sehr wackelig. Und ich frage mich inzwischen, ob das daran liegt, dass es so alt ist, dass ich schon so enorm viel darauf geschrieben habe, weil die Tasten sind wirklich blank poliert.
Ist das bei dem R auch so oder nicht?
Nee. Die hier sind deutlich fester beim R. Okay. Sind aber auch relativ wackelig.
Ja, das ist eigentlich das, was mich am meisten nervt an diesen Keyboards, dass sie so ein bisschen wackelig sind, dass du sie so seitlich irgendwie runterdrücken kannst. Das ist ja genau das, was diese Butterfly-Keyboards ausmacht, dass die Taste wesentlich starrer sitzt und egal auf welcher Position der Taste du sie drückst, sie gleichmäßig runtergeht.
Naja, ich habe drüber nachgedacht. Also ich so rein vom drüber nach, ich weiß, es fühlt sich irgendwie fremd an, aber so rein vom drüber nachdenken finde ich es gar nicht mal so schlecht.
Also ich fand das, ich habe halt auf dieser neuen Keyboard-Generation halt nie länger getippt, um irgendwie ein fundiertes Urteil dazu abzugeben. Aber ich fand das auf dem 12-Zoll MacBook auch verstörend wenig Hub und irgendwie alles ein bisschen komisch. Es fühlte sich irgendwie so ein bisschen, als ob würde man so oft so eine Lasertastatur auf den Tisch tippen, weil eigentlich fast gar nichts sich mehr bewegt hat.
Mhm.
Und irgendwie war es so ein bisschen unbefriedigend, diese Tasten zu drücken.
Mhm. Ja, genau. Unbefriedigend ist gut, ja.
Ja, und jetzt die neue Generation, die hat irgendwie, also ich glaube, Apple sagt, sie fühlt sich an, als ob sie mehr Hub hätte, aber hat es irgendwie nicht. Also ich glaube, der Hub ist der gleiche. Aber es fühlt sich ein bisschen mehr danach an, als ob du eine Taste reindrücken würdest.
Mhm.
Und sie klingen wesentlich, dumpfer. Also irgendwie ein ganz interessantes Klickgeräusch. Das habe ich so vorher noch gar nicht gehört. Es klingt irgendwie, als würdest du auf so einer Filzmatte klopfen, habe ich das Gefühl.
Die ganz neuen.
Mhm.
Und die sind, hast du die ausprobiert?
Ja.
Und du findest die anders als vom MacBook?
Ja.
Okay.
Also sie sagen, Apple sagt, die sind anders und die, also sie sind überarbeitet, sollen anders sich anfühlen. Ich finde, sie fühlen sich anders an, aber vor allen Dingen klingen sie auch anders.
Okay.
Und vor allem, also sie fühlen sich an, als hättest du mehr Hub. Und ist noch mal ein bisschen anders. Und die sind tatsächlich so, dass ich sagen würde, ja, da könnte man sich wahrscheinlich sogar ganz gut dran gewöhnen. Aber so ganz überzeugt bin ich von denen auch noch nicht. Also es ist alles sehr wenig Hub. Das ist so eine Sache. Das müsste man dann mal echt ausprobieren. Also das ist auch so, was ich Leute, die mich irgendwie nach MacBooks fragen, ob man sich dieses 12-Zoll kaufen kann, ist eigentlich meine erste Aussage. Guck dir die Tastatur an, weil wenn du damit nicht zurechtkommst, hast du halt ein Gerät, wo du die Tastatur nicht magst. Ansonsten ist ja so die allgegenwärtige Meinung, dass diese Apple-Tastaturen eigentlich gut bis zumindest okay sind, dass man damit arbeiten kann. Aber ich glaube, mit diesem extrem kurzen Tastenweg, das muss man schon mögen oder zumindest sich dran gewöhnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die damit gar nicht zurechtkommen. Ja, und vor allen Dingen haben sie ja also es gibt ja weiterhin dieses normale Nummernblock-USB-Keyboard, was ja diesen alten Mechanismus hat und auch die allerneueste Bluetooth-Tastatur, das Magic Keyboard, hat ja auch diesen Scheren-Mechanismus noch.
Mhm.
Obwohl die ja zeitgleich mit dem neuen MacBook rausgekommen sind. Aber da haben sie auch einen kürzeren Tastenweg drin. Also das ist irgendwie so eine absolute Twitter-Variante. Also da bin ich jetzt nicht so ganz sicher, wo da der Weg hingeht. Ob sie da irgendwann die externen Keyboards auch auf diesen Mechanismus umstellen, weil eigentlich haben sie eigentlich so die Philosophie immer gehabt, auf allen Geräten die gleiche Tastatur. Das müsste man dann mal abwarten. Ist aber auf jeden Fall ein Thema, wo sich die Geister scheiden und was ich recht interessant finde, muss ich sagen. Ja, und dann, was sich eigentlich aus dieser Ankündigung und aus der Einführung dieser neuen Geräte ableitet, ist die Frage, ob man die kaufen will, beziehungsweise ob man jetzt noch einen alten Mac sich kaufen will, weil eigentlich oder es gibt ja die alten Geräte noch. Apple stellt das alte 13-Zoll MacBook Pro und das alte 15-Zoll MacBook Pro, also das 2015er Gerät, weiterhin in so einer Basisausstattung fair. Und ich habe es auch schon von mehreren Leuten gehört, die gesagt haben, hey, ich kaufe mir das alte.
Mhm.
Das ist halt so eine Sache.
das, was du hast, wird immer noch hergestellt.
Ja, also das ist ja ein 2013er, aber in der Variante das aktuelle Modell wird noch hergestellt, ja.
Echt?
Ja. Also die haben das 13er Retina 2015.
Ah, das ist aber dann deutlich günstiger, ne? Also was heißt deutlich günstiger? Es ist günstiger als die anderen.
Günstiger als die neuen, aber im Vergleich zum... Also sie haben den Preis nicht gesenkt, zumindest nicht irgendwie rudimentär.
Ja.
Das ist so... Also eine Apple-Preissenkung, das ist halt so, keine Ahnung, 50 oder 100 Euro. Also zahlst du irgendwie so 1300 oder so für das Einsteiger-Retina.
Ja.
Und hast halt dann 128 GB, 8 GB RAM und halt so einen alten, was ist da drin, Haswell 2 oder, nee, doch müsste Haswell noch sein. Also echt nichts Aktuelles. Schwierig. Also ich würde sagen, Leute, die jetzt einen neuen Computer brauchen, die sollen sich auf jeden Fall angucken, ob sie nicht mit den neuen Geräten irgendwie mit Adapterlösungen hinkommen, weil wer jetzt einen alten Rechner kaufen, finde ich extrem schwierig, gerade weil ja jetzt abzusehen ist, dass es jetzt relativ schnell auf USB-C-only geht, überall. Ich meine auch, dass jetzt schon diverse PC-Hersteller auf vielleicht nicht USB-C-only, aber das wird schon stark im ganzen Markt forciert, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Findest du diese Touchbar sinnvoll?
Stimmt, die haben wir ja komplett ignoriert. Die habe ich jetzt leider noch nicht ausprobiert. Ich hatte bisher nur das neue MacBook Pro ohne Touchbar, in der Hand. Das, was ich bisher gesehen habe, würde ich sagen, ist es aktuell wahrscheinlich eher noch so eine Spielerei. Aber ich sag mal, die Möglichkeiten, die das bietet und die vor allen Dingen die Möglichkeiten, die sich den Entwicklern bieten, das in ihre Apps zu integrieren, das kann schon eine ziemlich sinnvolle Erweiterung sein. Also allein die Einstellung irgendwie in diversen Chat-Apps, dass du dann da deine Emojis anzeigen kannst, das könnte schon ein Selling Point sein. Und es sieht vor allen Dingen schnuckelig aus. Also ich finde, das sieht so, zumindest auf den Fotografien, die ich gesehen habe, sieht alles ganz, weiß nicht, konsistent aus. Auch so Sachen, dass du dann in Apps angezeigt bekommst oder Shortcuts angezeigt bekommst oder Funktionen angezeigt bekommst, die du sonst nur über komplizierte Shortcuts gehabt hättest, die du vielleicht gar nicht kennst. Einfach so als Option. Also ich glaube, das bringt eine neue Form von Discoverability, die vorher nicht so da war. Also das, was du auf iOS hast, dass du einfach mal überall drauf touchst und guckst, ob da irgendwas passiert, so diese intuitive Bedienung, die dieses Multitouch eingeführt hat, hast du da vielleicht so ein bisschen auf die Desktop-Plattform so übertragen.
Ich finde es eigenartig, weil ich die Tastatur meistens blind benutze. Ich guck nicht hin. Ich finde es sehr befremdlich, auf die Tastatur zu gucken, um sie zu bedienen. Das ist für mich immer so ein Konzentrationsakt.
Ja, ist es bei dir so, dass du nie auf die Tastatur guckst oder nur, wenn du wirklich schreibst, nicht auf die Tastatur guckst?
Ich gucke nur auf die Tastatur, wenn ich mal den Play-Pause-Button suche.
Ja, das ist bei mir meistens auch so. Also ich wirklich so diese oberste, die F-Tastenreihe, die ja auf dem Mac mit diversen Funktionen belegt sind, da gucke ich dann meistens hin.
Aber das ist nicht programmspezifisch.
Was?
Entschuldige. Ja, ich meinte, die Touchbar ist ja programmspezifisch und diese Shortcuts da, die sind nicht programmspezifisch, die kannst du immer drücken.
Richtig. Aber die sind nicht in meinem Muscle Memory drin.
Ja.
Oder ich sag mal, ja doch, die Helligkeitstasten sind es, aber lauter, leiser sind es bei mir, glaube ich, nicht, weil ich drücke zu oft auf die Mute-Taste und stelle fest, dass ich es doch nicht im Muscle Memory drin habe.
Ja, genau.
Weil ich auch ein bisschen zu viel Angst habe, die Aus-Taste zu drücken. Weil die ja auf den neueren in die Tastatur integriert ist.
Stimmt.
Deswegen so, Helligkeit ist drin, aber alles in der Mitte und rechts ist so sehr schwammig, also da gucke ich meistens hin. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du dann da arbeitest und irgendwie jetzt nicht gerade einen Text schreibst, wo du irgendwie am Stück lange was schreibst, sondern so, keine Ahnung, wo du mehr mit der Maus rumklickst und hier und da mal eine Taste drückst, dass du dann auch schon mal zwischendurch da einfach dein Auge dahin gelenkt wird, weil sich da was verändert. Und dann, wenn er dir gerade das anzeigt, was du gerade brauchst, kann das schon funktionieren, glaube ich. Aber das muss die Praxis zeigen. Also ich glaube, das bietet eine Chance, dass sich das ganz, ganz gut benutzen lässt. Ich glaube, das Hauptproblem wird eher sein, die Entwickler dazu zu bringen, das einzubauen. Also es gibt ja so die Apple-enthusiastischen Entwickler, die quasi jede Hardware-Funktion direkt in ihre Software integrieren. Und dann gibt's Adobe.
Ja.
Wobei die ja auch angekündigt haben, dass sie da was für machen, interessanterweise. Oder? Gab's ja nicht. Doch, ich glaube, da war doch eine Demo auf der Keynote, dass da sogar Photoshop.
Ich habe die Keynote nicht gesehen.
Okay. Nee, ich meine, da hätte Adobe sogar was gezeigt. Weil normalerweise
ich hatte da keine Zeit und dann hatte ich auch keine Lust, die noch zu gucken.
Adobe ist ja nicht so für Plattformintegration bekannt.
Wann war die Keynote? War doch irgendwie Ende Oktober, oder?
Mhm.
Ja, da hatte ich keine Zeit. Ja. Ich auf Konferenz.
Ja. Aber ich brauche kein neues MacBook. Meins ist noch in einem viel erschreckend guten Zustand und ich wüsste auch nicht, was das... Also es bringt mir einfach gar nichts Neues zu kaufen.
Ja. Mir auch nicht. Also ich hätte gerne so ein MacBook Air, so privat, das fände ich cool.
Mein Leichter ist immer nett.
Ja.
Und mehr Akkulaufzeit auch, aber ich, wenn ich ehrlich bin, selbst wenn ich mal irgendwie so irgendwie 6 bis 8 Stunden ohne Strom oder theoretisch ohne Strom bin, habe ich das sehr selten, dass ich wirklich auf 0% ankomme. Also es ist dann so, schlimmster Fall bin ich da mal irgendwie bei 25% und dann sitze ich dann auch irgendwann im Zug nach Hause. Also.
Ja, was cool wäre so ein MacBook Air für meine Frau. Ansonsten.
So. Wobei, da könnte man ja eigentlich schon auf das neue MacBook gehen.
Ja, aber das ist so teuer.
Ja.
Ja, so ein gebrauchtes MacBook Air kostet, keine Ahnung, 500 oder so und das MacBook kostet wie viel? 1200?
Mhm.
Also.
Sind sie über 1500? Ich hab die nicht im Kopf, die Preise.
Und die Mehr-Performance ist so...
negativ?
Ja, erstens das, zweitens nicht relevant. Also
ja.
Die Größe 12 Zoll wäre schon...
Ist halt gewichtmäßig interessant.
Ja.
Also das ist halt echt so ein Handtaschengerät.
Ja, ich glaube 12 Zoll fände ich auch cool. Aber naja.
Ja.
Alte Macs kaufen?
Ja, das war das mit 2015er und so. Alt im Sinne von nicht den neuesten.
Keine gebrauchten Macs.
Nee, also das zieht nicht auf gebrauchte Macs ab, sondern auf neue Macs, die aber nicht mehr aktuell sind.
Mhm. Gibt's den Mac Mini noch?
Man kann ihn noch kaufen, ja.
Okay.
Ob da nochmal was kommt, weiß ich nicht. Aber das fragt man sich ja beim Mac Pro auch. Also, der ist ja auch so alt wie dieses Gerät hier.
Ja, hier Mac Minis sind auch viel zu teuer für ihn.
Ja, die haben auch völlig ihren Anwendungsfall verloren. Also erstmal kauft sich kein Schwein mehr ein Desktop-PC. Zweitens,
naja.
Also keine Apple-Benutzer.
Selten, ja.
Und die sich Desktop-PCs kaufen, die wollen dann Billo, hier mal einen Tower, noch so ein Display dazu für 500 Euro insgesamt, wenn überhaupt. Und das, was den Mac Mini cool gemacht hat, ab Aufrüstbarkeit und Quad-Core-Performance, hat er alles nicht mehr. Kannst da nichts mehr upgraden, der RAM ist festgelötet und hat nur noch Dual-Core-CPUs.
Cool.
Und ist und für 3 Jahre
alt. Serverchen ist er zu teuer und zu verbrauchsintensiv.
Er kommt auf die Server-Tätigkeit an, aber ist halt auch 3 Jahre alt. Also 3 Jahre alte Hardware ist halt auch Mist.
Ja.
Vor allem für den Preis.
Braucht wahrscheinlich viel zu viel Strom.
Ja, gegen ein bisschen mehr als ein Raspberry Pi, das stimmt. Auch nur ganz knapp.
Ja. Ja, nee, ich meinte, ich wollte ja sowieso einen neuen Server bauen. Von da.
Ja.
Aber Mac Mini als Server ist auch so,
Na gut, das geht schon. Das ist auch, also ich glaube, da hat man schon Spaß mit, aber es ist halt nicht in der Ausführung. Also das ist einfach zu teuer und unwirtschaftlich und dumm. Wenn sie jetzt einen neuen rausbringen mit einer schönen Quad-Core-CPU und in einer Sparversion vielleicht mit so einem MacBook
Air-Prozessor. Ja, aber ich bevorzuge auch Linux als Serverbetriebssystem, von daher wäre das schwachsinnig.
Ach, das ist doch alles das Gleiche. Debian, Fake, Schnubbelibub. Kannst du auch installieren.
Ja, aber so ein bisschen sinnfrei, oder?
Das stimmt. Ja, hast du doch hier, machst halt mal BSD.
Ist auch sinnfrei.
Warum?
Warum soll ich mir Apple-Hardware kaufen, um dann BSD drauf zu installieren?
Ja, ist doch schon BSD drauf
installiert. Ja, FreeBSD.
Ja, nee, brauchst du gar nicht. Hast du das schon.
Abgesehen davon, ich von FreeBSD keine Ahnung habe, wahrscheinlich jetzt mal ein halbes Jahr brauchen würde, bis das Teil überhaupt zuverlässig funktioniert.
Aber deswegen baut man auch seinen eigenen Server, um sich daran zu verausgaben und neue Dinge zu lernen.
Ja, aber einen Linux-Server kann ich dir in ein paar Minuten aufsetzen, aber so einen FreeBSD-Server brauche ich, wie gesagt, ich habe mal FreeBSD in der virtuellen Maschine installiert und dann irgendwann so, ja.
Ja.
Wie installiere ich denn Software? Ja, gibt es drei verschiedene Wege. Ich bin überfordert, mach's wieder aus.
Aber auf dem Mac sollte es eigentlich besonders einfach sein, installierst du dir Homebrew und dann fertig.
Ja, auf dem Mac?
Ja, davon rede ich doch die ganze Zeit.
Ja, ich will aber nicht, macOS als Serverbetriebssystem. Ich finde es irgendwie komisch. Es hat so ein Geschmäckle.
Kannst du ethisch nicht verantworten?
Nee.
Okay.
Das ist nicht dafür ausgelegt. Das ist für Clicky ausgelegt. Das ist.
Also, wenn ich mich auf mein MacBook per SSH einwähle, ist da nichts mit Clicky.
Ja, aber das Betriebssystem, das gefällt mir nicht.
Okay.
Fühlt sich nicht richtig an.
Nach dieser fundierten Kritik.
Es fühlt sich nicht richtig an. Das war das Kernargument.
Postfaktisch. Ja, gehen wir zur Konsumkritik über, oder?
Ja.
Nach dem ausreichend und ausgewogenen News-Teil. Du hast Fernseh geguckt, oder was ist das?
Ich habe Fernseh geguckt.
Fernseh.
Ja. Fernseh. Ich habe nicht viel geguckt in letzter Zeit.
Ja, ich auch nicht. Ich kann auch bei null mitreden.
Oh.
Also ich kenne zwei Serien davon vom Namen. Eine habe ich die erste Staffel geguckt. Ja.
Okay, ich gehe mal davon aus, dass du nicht die erste Staffel von The Crown geguckt hast.
Richtig.
The Crown ist eine Fernsehserie von der Firma Netflix.
Kennt man die?
Die haben jetzt ein neues Feature. Du kannst jetzt Videos runterladen auf dein iPhone.
Ja, jetzt, wo sie langsam pleite gehen, versuchen sie doch nochmal User zu bekommen.
Versuchen, das sinkende Schiff zu retten.
Haben sie gemerkt, ach, es gibt ja doch kein Internet in Deutschland. Die Leute wollen ja doch runterladen.
Meinst du, Netflix geht pleite?
Also ich habe irgendwelche Vöglein zwitschern hören, dass es da rückgehende Nutzerzahlen gibt.
Ja, erstens das, zweitens wachsen sie nicht mehr, insbesondere in ihren Kernmärkten.
Ja, das ist ja wie pleite gehen.
Das ist ja Hauptproblem.
Netflix ist doomed.
Ich weiß es nicht, ich habe keinen Überblick darüber.
Egal.
Es gab da mal 2006 so einen Film, der hieß The Queen. Da geht es um Queen Elizabeth.
The Second. Okay.
Queen Elizabeth II, gespielt von Helen Mirren damals.
Uh-huh.
War ein Drama, wo es um die Reaktion der britischen Royal Family zum Tod der Princess of Wales ging. Auch in Deutschland bekannt unter Diane. Oder Diana.
Diane. Wer sagt denn Diana?
Weiß ich nicht. The Princess of Wales.
Die Prinzessin der Wale.
Oh Gott, wir machen uns, glaube ich, gerade Feinde. mal wieder.
Warum hören wir Britten zu?
der Mensch, der damals das das Drehbuch geschrieben hat, der schreibt jetzt hauptsächlich eine, ist der hauptsächliche Autor hinter einer Serie, die heißt The Crown. The Crown geht es auch wieder um Queen Elizabeth und zwar ihre ersten Jahre als Königin. Die Serie beginnt mit quasi dem Tod ihres Vaters, beziehungsweise so rum und um den Tod des Vaters.
Moment, sind wir jetzt noch im Film oder in der Serie?
In der Serie.
Okay.
Die Serie hat, der Film war jetzt nur Hinleitung.
Okay.
Der hat mit der Serie nichts zu tun. Die okay. Serie spielt in den 50er Jahren. Mhm. Als Queen Elizabeth Queen geworden ist.
Das ist quasi ein Prequel zum Film.
Ja.
Nein. Haben die überhaupt irgendwas miteinander zu tun?
Der gleiche Autor.
Okay. Ich habe nur so.
Das ist mal wieder nicht zugehört.
Was?
Hier, die erste Staffel bewegt sich zwischen 1947 und 1955, steht auf Wikipedia. Mhm. Ja, das müsste ungefähr so hin. Es geht um die Probleme der Wechseljahre einer Königin. Nein. Es geht um die Problematiken innerhalb der königlichen Familie.
Es ist ein rotes Tuch.
Ja. Zwischen kurz vor dem Tod des regierenden Königs George VI. Bis hin zur Regierungsübernahme durch Elizabeth, bis hin über ihre ersten Probleme als Königin. Mhm. Und dabei vor allen Dingen um die Konflikte innerhalb der Royal Family.
Okay, jetzt kann ich mir das so vorstellen wie
Downton Abbey?
Ja, das war's. Ja, das ist so Downton Abbey, aber im Buckingham Palace.
Ja.
Cool. Also wirklich so von der Stimmung auch so leicht in so Melodrama, aber so ein bisschen leichtfüßig mit versnobten Engländern?
Nein. Nicht wie Downton Abbey, aber es ist so, wie sagte jemand, es wird dein Period Drama Itch befriedigen.
Hm. Ich habe Downton Abbey nie fertig geguckt.
Ich auch nicht.
Erst das
wurde mir irgendwann ein bisschen zu repetitiv. Aber, oh ja, er ist der versnobte Adlige. Oh ja, sie ist die arme Frau vom Lande. Keine Ahnung. Upstairs, downstairs.
Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ja. Jo, du hast Geld. Ist doch scheißegal. Betrink dich.
Geh Auto fahren und keine Ahnung. Reisen.
I don't know what I have to do.
Du bist adlig und reich. Nobody Ende. Aufstehen, deinen Bediensteten Arbeit geben,
abends, anschreien.
Abends nett essen und wieder ins Bett gehen. Ein paar Kinder in die Welt setzen, fertig. Dass die Leute auch nicht ihren Platz im Leben erkennen wollen.
Ja, vor allem, wenn es so ein.
Die müssen doch den armen Völkern Arbeit geben. Dafür sind sie doch da.
Ja.
Dass sie nicht an andere denken können.
Wie egoistisch, ne?
Wen sollen die denn bedienen?
Ich möchte so nicht mehr leben. Gott, bist du egoistisch.
Ja. Das war tatsächlich mal einer der Konflikte in der Serie.
Ich weiß.
It's funny, because it's true. die Serie ist, The Crown ist, geht in eine ähnliche Richtung, ist aber nicht ganz so Period Drama. Es ist sehr staatstragend. Es geht teilweise um diese Konflikte in dieser Familie. Verbunden damit wird aber immer das staatstragende Element da dran, dass die Monarchie eben doch eine gewisse Rolle innerhalb des Staates spielt und diese Familienbeziehungen damit immer auch eine politische Beziehung oder politische Beziehungen darstellen und dass durch diese besondere Rolle der Königin eben nicht ganz einfach ist alles immer. Die Serie hat sehr gute Kritiken geerntet, hat aber auch Kritik bekommen dafür, dass sie sich zu sehr auf diese Familie begrenzt und zu wenig Charaktere von außen noch dazukommen und es dadurch eben ein bisschen langweilig wird auf die Dauer. Ja. Wird da eine zweite Staffel geben.
Okay.
Ich fand's cool. Ich fand's sehr spannend. Vor allen Dingen die ersten Episoden waren sehr spannend, wo sie dann so Königin wird und so.
Ja, ich glaube, wenn da ein bisschen mehr Zucht dahinter ist, nicht so wie in Downton Abbey, wo du irgendwann denkst so, ah, er hat jetzt in der Teezeremonie in den Löffel falsch hingelegt. Das sei. Da werden wir jetzt mehrere Staffeln drauf rumreiten.
Erinnerst du dich damals, als sie den Löffel falsch hingelegt hat? Wie konnte sie nur?
Du hast unsere Familie in den Dreck gezogen.
Ab da an ging alles den Bach runter.
Jetzt musst du den Stalljungen heiraten. Ja, wenn da ein bisschen mehr Zucht dahinter ist und so vielleicht eine Story sogar, dann...
Ja, da sind Storys dahinter. Das sind ja, das ist immer wieder verknüpft mit realen Ereignissen, weißt du? Zum Beispiel eben die Ereignisse rund darum, dass sie Königin wird oder so. Das ist wirklich sehr interessant. Das ist auch gut gemacht und deine Charaktere kannst du teilweise anlasten, ein bisschen zu hölzern gespielt zu sein, sonst wie, aber es ist alles insgesamt auf einem sehr hohen Niveau.
Es sollen Engländer sein.
Da gibt's
das
so
kann eine, gar nicht hölzern genug sein.
Da gibt's so eine geile Szene. Wo es darum geht, irgendwie so, ja, ich kann doch nicht hier, sagt sie so, ich kann doch nicht den Premierminister einbestellen und ihm irgendwie, also Churchill einbestellen und ihm irgendwie eine Predigt halten, wie einem kleinen Jungen und so. Und dann irgendwer, wir sprechen hier von britischen Upper-Class-Männern. Die sehnen sich danach, dass Mutti ihnen eine Predigt hält und dass sie danach wieder konform sich behandeln. Oder konform handeln dürfen.
Ja.
Sie sehen sich nach ihrer Nanny zurück, weißt du?
Naja, die Briten.
Ja, es gibt so gewisse Momente, aber es wird nicht so stark drauf rumgeritten auf diesen gesellschaftlichen Konventionen. Zumindest nicht in dieser Form wie in Downton Abbey, in anderer Form, dass es um viele Dinge geht, dass die Königin erwartet, dass von der Königin erwartet wird, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten und ihr Familienleben und ihr persönliches Leben auf eine bestimmte Art zu gestalten. Was so der zentrale Konflikt der Serie ist. Was auch der zentrale Konflikt ist, den in der Realität Elizabeth ausgetragen hat. Nämlich dieses Problem, dass der König oder die Königin eine bestimmte Rolle zu erfüllen hat. Und diese Rolle ist tatsächlich in der Verfassung so genormt und ist für die Verfassung entscheidend. Und dieses Rollenverständnis, das betrifft eben im Falle des Königs auch das persönliche, private Leben. Und das private Leben richtet sich nach den Interessen des Staates aus.
Ja, muss ja auch irgendwelche Nachteile haben, König zu sein.
Ja, das ist nicht, das willst du nicht unbedingt.
Oh, ich glaube, ich hätte da kein Problem.
Insbesondere in der Monarchie wie Großbritannien, wo es quasi die Verfassung dein Leben diktiert als König.
Ja. Ich glaube, das ist ertragbar.
Wenn du meinst. Ich will es nicht sein. Die Serie ist wirklich hervorragend gemacht. Es hat tolle musikalische Unterlegung. Zu insbesondere dramatischen Szenen. Es spielt Doctor Who mit.
Welcher?
Der Neunte.
Ah, Christopher Eccleston.
Nein, Matt Smith.
Der
Elfte. Elfte.
Moment, jetzt kommt welche Zählung?
Der Elfte.
Welche Zählung?
Der Elfte.
Matt Smith spielt mit, cool.
Der spielt...
Der habe ich noch nirgendwo gesehen, außer bei Doctor Who.
Ja, er spielt ziemlich gut. Vor allen Dingen dachte ich jetzt die ganze Zeit, oh, Doctor Who spielt mit, Doctor Who spielt mit, Doctor Who spielt mit.
Ja, dass er ein fabulöser Schauspieler ist, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich habe ihn bisher nirgendwo gesehen. Dann muss ich das ja quasi
gucken. Er spielt Prinz Philip.
Oh, geil.
Und er spielt ihn gut. Er sp-
spielt ihn richtig gut.
Der ist auch so ein krasser Typ. Ich dachte immer schon, David Tennant wäre ein unfassbar guter Schauspieler, aber.
Nee, der ist großartig. Also er spielt den Prinz Philip, spielt er meiner Meinung nach großartig. Egal, ob er nun die reale Person Prinz Philip trifft oder nicht, er spielt auf jeden Fall innerhalb der dramatischen Serie spielt er eine sehr hervorragende Rolle.
Ist ja eh fiktional, von daher.
Und insbesondere Queen Elizabeth, die auch, also die Rolle ist auch hervorragend besetzt. Princess Anne auch.
Okay.
Ja. So viel dazu. Gibt's auf Netflix?
Kann ich ja jetzt.
Kann man sich sogar mal ein Netflix-Abo für klicken?
Ich wollte sagen, hast du jetzt seitdem einen Netflix-Account?
Ja. Okay.
Extra dafür?
Ja.
Okay.
Ich wollte das unbedingt sehen. Ich weiß nicht, das muss mit meinem persönlichen Interesse an Großbritannien zusammengehangen haben. Ich meine, ich habe ja mal so eine Magisterarbeit über Großbritannien geschrieben und da entwickelt man so bestimmte
Spleens,
ja. Mal abgesehen davon, dass ich gerne so Serien gucke.
Ja doch, jetzt wo du sagst, das ist schon öfter so an mir vorbeigeflogen auf Netflix, aber das, ich weiß nicht, Netflix hat ja auch so eine Art und Weise, seine eigene, oder grundsätzlich alle Sachen, die sie da so anbieten, so unattraktiv aufzumachen, dass du mir denkst so, nee, besser nicht.
Sieht scheiße aus, gell?
Ja,
du kannst vor allen Dingen Dreck nicht von guten Serien unterscheiden, weil manchmal haben die wirklich total beschissenen Scheiß, mit dem sie sich rauf und runter vollkleistern, mit Werbung voll, gell? Dann denkst du so, ja, ich will den Dreck nicht sehen, gell? Und andere Sachen, die verschwinden da drunter, völlig.
Ja, das sind zwar immer relativ markige Titelbilder, aber die sind halt für schlechte so wie für gute Sachen gleichmarkig und aufdringlich. Es ist dann halt irgendwie, wenn du die Sachen nicht kennst, würdest du dann, also ich guck dann das nicht, einfach mal so.
Ja. Nee, das kann ich empfehlen. Das ist wirklich eine hervorragende Serie. Was anderes auf Netflix ist Black Mirror, wie du eben schon auch reingeschrieben hast in unser Vorbereitungsdokument, wie bereits in T-Zeit Folge 85 vorgestellt.
Ja, da hat sie mich mal die Staffel 1 vorgestellt.
Die Staffel 1, okay. 2013 gab es dann Staffel 2. Dann 2014 gab es ein Special mit John Hamm, White Christmas. Über das haben wir, glaube ich, auch geredet.
Das kann gut sein, ja.
Von dem habe ich immer noch Albträume. Von dem Film? Du nicht? Das ist das mit der Schneekugel, gell? Weißt du noch, ha?
Ich habe Black Mirror komplett gar nicht gesehen.
Du hast das mit der Schneekugel nicht gesehen? Oh Gott.
Das ist auch so auf meiner ewigen To-Do-To-Cook-Liste mal. Ist das zwar drauf, aber ich habe davon noch gar nichts gesehen.
Ich sag mal so, das solltest du sehen. Wenn du irgendwas von Black Mirror siehst, dann das. Also das ist so mit John Hamm.
Ja, T-Zeit 85, T-Zeit Talk Radio Nummer 85, ich bin ein Fanboy, hieß die Folge.
Mhm.
Hast du Black Mirror Staffel 1 vorgestellt und irgendwie noch einen Rückbezug auf Twilight Zone gezogen?
Ich kann mich ehrlich gesagt an Staffel 2 nicht mehr sonderlich erinnern. Das sind drei Folgen. Be Right Back, White Bear und The Wilder Moment. Ich habe keine Ahnung, das muss 2013, was weiß ich, irgendwann in der Vergangenheit. Jetzt gab es auf jeden Fall Staffel 3, die jetzt von Netflix produziert wurde. Früher wurde es produziert von ursprünglich, also es kommt aus
Großbritannien.
Großbritannien lief damals auf Channel 4. Und Netflix hat jetzt Ende Oktober die 6 Folgen der dritten Staffel präsentiert. Nosedive, Playtest, Shut Up and Dance, San Junipero, Man Against Fire und Hated in the Nation. Die sind von ziemlich unterschiedlicher Qualität. Meiner Meinung nach besonders hervorzuheben, besonders unheimlich waren Playtest. Oder erstmal das Format erklärt. Es sind 6 völlig voneinander abgekoppelte Filme. die verschiedene mit jeweils unterschiedlichen Casts, unterschiedlichen Regisseuren, unterschiedlichen, es ist immer der gleiche, der die Story schreibt, aber unterschiedlichen Mitarbeitern an den einzelnen Filmen, ja, werden verschiedene technologische Entwicklungen betrachtet und technologische Ängste thematisiert, die so in der Gesellschaft vorherrschen, wie zum Beispiel in, das ist ein Nosedive sehr, sehr prägnant in dem ersten Film, da geht es darum, dass es eine Gesellschaft vorherrscht, in der alle sich gegenseitig dauernd bewerten. Das heißt, in jedem sozialen Kontakt kannst du danach eine Bewertung abgeben, wie du diesen sozialen Kontakt empfunden hast. Und es zeigt sich im Laufe der Folge immer weiter, dass sich die Beziehungen quasi darauf reduziert haben, sich gegenseitig so und so viel Sterne pro Beziehung zu geben, beziehungsweise es hängt auch das, was du überhaupt machen kannst in deinem persönlichen Leben, hängt sehr stark von deinem gegenwärtigen Bewertungsstand ab. Du darfst zum Beispiel in ein Flugzeug nur noch steigen, wenn du mindestens 3 Sterne von 5 hast oder sowas.
Ja, okay.
Weil du sonst als zu unzuverlässig giltst.
Ja, das hat ja sogar einen Rückbezug auf eine tatsächliche App, die es mal gegeben hat oder die es geben sollte. Also irgendein Startup, die eine App rausbringen wollte, wo du dir tatsächlich dein Social Life bewerten kannst. Also das ist nicht allzu weit hergeholt.
Die Hauptfigur zum Beispiel nimmt auch an Beratungen teil dazu, wie sie ihre Bewertungen steigern kann und so. Und alle sind die ganze Zeit so total freundlich und nett zueinander und
kann auch Vorteile haben.
Das ist auch interessant filmisch gemacht, weil alles immer so in so Pastelltönen ist und mit Weichzeichner und so, und wo dann so mal die Realität drauf reintrifft, wird es dann sehr viel härter und sehr viel kühler von den Farben.
Okay.
Das ist ganz interessant gemacht. Playtest ist really creepy. Das kann ich nicht auflösen, worum es da geht, aber es ist erschreckend. Da geht es um so einen Typen, der nimmt teil an einem Experiment, wo es um moderne Spielhardware geht, die quasi ihm implantiert wird, und er erlebt dann oder kann dann Dinge sehen, die gar nicht da sind, die nur er sieht. Mhm. Quasi, er hat so das, ist in das Spiel integriert, weil er diese Dinge sieht, die Teil des Spiels sind, die aber andere Leute nicht sehen, die er aber persönlich nicht mehr von der Realität unterscheiden kann, weil sie eben durch technische Beeinflüsse des Gehirns entstehen.
Also Virtual Reality gone too far.
Genau.
Okay.
Richtig krass. Vor allen Dingen die Auflösung ist heftig. Was? Ja, das Drama dreht sich immer weiter, bis es dann eben zu einem Höhepunkt kommt und dann so, what?
Das ist immer nur diese soziale Spannung, so, die Auflösung ist heftig und alle so, ja, sag doch. Nein, die spoilern.
Ich spoilere überhaupt nicht.
Nee, aber das ist, also würdest du sagen, Staffel 3 geht so durchschnittlich so weiter wie bisher, oder eher so nur die Episoden, die du jetzt genannt hast, sind guckbar und der Rest ist Dreck, oder?
Ich weiß es nicht. Also Shut Up and Dance.
Hast du es komplett geguckt?
Ja, Shut Up and Dance, da geht es um irgendwie so, das ist sehr eigenartig, da geht es um soziale Kontrolle von irgendwelchen Hackern, die Leute kontrollieren und so, und sehr eigenartig. San Junipero ist cool, da spielt auch Mackenzie Davis mit, die man kennt aus Halt and Catch Fire.
Habe ich immer noch nicht fertig geguckt.
Habe ich fertig geguckt, war sehr sehenswert.
Ja, ich bekomme mehr.
Ja, die jüngste Staffel war sehr gut, insbesondere gegen Ende hin wurde sie sehr, sehr gut. Schauspieler haben Großes geleistet. San Junipero geht es um auch Virtual Reality, und zwar da insofern, dass Menschen sich nach ihrem Tod in eine eigene Welt übertragen lassen.
Ja, okay.
Sehr cool. Man Against Fire. Hat wieder was mit Virtual Reality zu tun. Und mit Implantaten im Rahmen des Militärs. Mhm. Da haben alle Militärs so ein Implantat-Intus, was ihnen hilft, ihre militärische Tätigkeit zu erledigen, sprich Funkgerät darstellt, sprich ihre Wahrnehmung ergänzt und so weiter und welche Problematiken damit einhergehen, wird dann dargestellt. In einer postapokalyptischen Welt.
Okay, das heißt, es spielt nicht in einer anzunehmenden Jetztzeit, sondern tatsächlich in der Zukunft?
Ja, San Junipero spielt auch in der Zukunft. Shut Up and Dance spielt mehr oder weniger in der Gegenwart.
Aber das war das schon immer so, dass sie das so gemischt haben? Ich dachte, ja, das würde. Ja,
schon immer so gemischt.
Okay, ich hatte das irgendwie so im Kopf, dass das alles eher.
Shut Up and Dance spielt tatsächlich spielt so ungefähr in der Gegenwart. Das ist auch eine Meinung nach der unheimlichsten, also auch irgendwie eigenartigsten. Und danach bist du so ein bisschen, ja, hier steht hier, leave you utterly shaken. Mhm. Ja. Das ist so, das guckst du und danach denkst du so, oh Gott, ich bin verwirrt, was ist hier los? Es ist alles gefährlich, ich muss sofort, keine Ahnung, den Laptop aus dem Fenster schmeißen und nie wieder ein elektrisches Gerät benutzen und, aber irgendwie, ja, egal. Es ist ein bisschen creepy.
Ohne die Sendung jetzt überhaupt gesehen zu haben, aber ich habe das Gefühl, ein bisschen creepy ist, glaube ich, eine ganz gute Grundsatzbeschreibung
dieser Ähnliches Serie, ist Hated in the Nation. Wo es auch so um, es gibt keine Bienen mehr und deshalb wurden elektronische Bienen entwickelt. Mhm. Ja. Was ist, wenn jemand den Computer hackt, mit dem die kontrolliert werden? Und die zu Killerbienen umfunktioniert?
Okay. Klingt irgendwie weniger gefährlich, als ich mir jetzt vorstelle, wahrscheinlich.
Ja, vor allen Dingen, der das dann verbindet mit einem Social-Media-Kanal, wo du quasi voten kannst, wer als nächstes getötet wird.
Cool.
Und es war ja niemand.
Wie, es war niemand?
Ja, es wird automatisch ermittelt, wer die meisten Stimmen hat und der wird getötet. Aber ja, es wird nicht explizit gesteuert, sondern es ist alles ein Skript, das einfach abläuft. Okay. Der es online gestellt hat, ist halt weg vom Fenster.
Okay.
Das System ist unkontrollierbar.
Mhm.
Hat auch nochmal so eine echte, der Film hat, das ist so die Hauptstory und der Film hat dann nochmal so eine echt creepy Wendung.
Ich muss das irgendwann mal gucken.
Aber Shut Up and Dance, Playtest und auch San Junipero fand ich mit am besten. Mhm. Also es sind die drei in der Mitte.
Okay.
Ja, definitiv.
Das läuft auch mal. Das, die ersten beiden Staffeln gab es ja auch schon irgendwie relativ lange auf Netflix, habe ich das Gefühl. Es lief auch immer so in mir vorbei.
Ich,
so, ja,
ich glaube, die haben das schon vor einem Jahr gekauft, ja, oder so, die Rechte.
Denke ich mal, ja, irgendwann gucke ich das mal. Irgendwann.
Mhm. Die ersten beiden Staffeln, ich weiß gar nicht mehr. Die erste Staffel war ganz okay, die zweite Staffel war so, keine Ahnung. Dann war dieser Sonderfilm mit John Hamm, der war... Der war vor allen Dingen so, wenn du bis zum Ende geguckt hast.
Ja gut, mit John Hamm, da kann man eigentlich nichts falsch machen.
Ah, Be Right Back hier, Staffel 2, das war auch creepy, stimmt. White Bear? Das war das. Ja, das ist ein eigenartiger Film, fand ich nicht so gut. Und The Waldo Moment?
Wie lange sind die so? Eine Stunde oder was?
Ja, etwas über eine Stunde, so 75 Minuten oder so. Tja. Das ist eine sehr eigenartige Serie. Wir sind auch von unterschiedlicher, deutlich unterschiedlicher Qualität. Ja, so viel zu Black Mirror.
Ja, muss ich definitiv irgendwann mal gucken, wenn ich dazu komme. Ja, Ja, Humans hast du geguckt?
Nee, das wollte ich eigentlich nur kurz erwähnen, dass Humans, die Serie, die wir mal vor einiger Zeit hier vorgestellt haben, wo wir die erste Staffel besprochen haben, jetzt in die zweite Staffel gegangen ist, von der auch schon 3-4 Episoden jetzt gelaufen sind oder so?
Gefühl 5, also ich habe es eben noch gesehen, ich meine, es sind schon 4-5.
Läuft auch eine Produktion von Channel 4. Will ich auch gar nicht viel groß jetzt was zu sagen, ist nur geht weiter und ist wahrscheinlich auch sehenswert.
Ja, geht grob um humanoide Androiden, so die alte Blade Runner-Frage.
Genau. Ach, wann spricht man von einem Menschen?
Genau, großartige Serie. Also die erste Staffel alleine war schon ein Traum.
Ein Traum. Es sind bereits 5 Episoden gelaufen.
Ah, hatte ich doch richtig im Kopf.
Ich denke mal, dass heute...
Ich glaube, heute kam wieder eine.
Ja, heute läuft um 21 Uhr. Also jetzt ungefähr läuft die 6. Episode. Ist denn hier schief? Ja, so viel dazu.
So viel dazu. Dann wollte ich jetzt noch mal kurz über wir müssen mal wieder über Max reden. ich habe jetzt noch einen zweiten Computer.
Ah ja. Hast du zu wenig Computer?
Ja, ich hatte irgendwie zu wenig Computer und dann dachte ich, hey, kaufst du mal einen iMac?
Ah ja, okay.
Ich habe Kurzschlusshandlung, wie es halt manchmal so ist.
Plötzlich. 9.
Nee. Ich hatte da ein interessantes Angebot.
Ein Angebot, das du nicht ablegen konntest.
Ja, gut.
Ja.
Ablehnen kann man sehr viel, aber ich sag mal, das war ein ehemaliger Kollege, der wollte den irgendwie loswerden.
Da hast du gedacht, tust ihm den Gefallen.
Ja, und das Problem ist, er hatte mir den schon irgendwie vor einem halben Jahr schon mal angeboten. Für irgendwie 500 Euro, da wäre ich schon fast schwach geworden. Jetzt habe ich ihn für 300 gekriegt. Weiß nicht, was er in ihn gefahren ist, aber jetzt habe ich da so einen 27 Zoll Mitte 2011 iMac zu Hause rumstehen. So fast Full Spec. Also die damalige Ausführung mit dem dicken i7 und der besseren Grafikkarte als der Standard-Grafikkarte.
Mhm.
Also schon echt potente Hardware.
Mhm.
Und ja, auch mit SSD drin und so weiter. Also er hatte nur irgendwie 4 GB RAM, da habe ich dann noch eine RAM nachgesteckt.
Mhm. Ja, das geht ja relativ bequem bei dem, gell?
Ja, ja, da ist unten so 3 Schrauben, dann geht da so eine Platte ab und dann kannst du da einfach RAM von unten nachstecken. Jetzt hat er irgendwie 20 GB RAM.
Okay.
Ja, und was ich eigentlich dazu sagen wollte, ist, das ist jetzt so fast, ja, sind irgendwie fast 8 Jahre her, dass ich irgendwie so ein Standgerät zu Hause hatte. Also mein letzter PC so als Tower ist elend lange her. Ich habe irgendwie total vergessen, wie cool das ist, so ein Gerät zu haben, was einfach nur dasteht und einfach auch mal rechnet.
Was rechnet der denn?
Aktuell steht er zu Hause und verschlüsselt alle meine Festplatten.
Aha.
Wozu ich irgendwie nie Zeit hatte, weil Laptop erstens nachts durchlaufen ist scheiße, weil dann lüftet alles und ist laut und so. Gut, das mache ich jetzt mit dem auch nicht. Aber dann gehst du weg, musst deinen Laptop mitnehmen, dann kann es schon sowas wieder nicht machen. Und einfach, und dieses Display, also ist ja jetzt kein Retina-Display oder so. Mhm. Und lustigerweise hat er ja die gleiche Auflösung wie mein MacBook. Das ist ein bisschen verstörend, wenn du feststellst, dass dein 13-Zoll-Laptop die gleiche Auflösung hat wie dein 27-Zoll-Computer.
Okay.
Aber ich habe ihn anscheinend so weit genug weg, dass ich mit der Auflösung gut zurechtkomme. Also, ich bin Retina versaut, ich sehe die Pixel, aber es ist tatsächlich so okay, dass man da gut mitarbeiten kann. Also ich hatte da irgendwie noch so ein 22-Zoll altes Display rumstehen mit irgendwie so 1600 mal 1050 Auflösung. Und das war unerträglich.
Mhm.
Und das ist jetzt so, das ist echt gut. Und das hat irgendwie so eine gewisse Magie. Diese iMac, das ist schon irgendwie so ein bisschen zauberhafte Hardware. Da drückst du irgendwie so eine Taste, dann machst du Ding, dann geht der an und leuchtet dich so an und so unfassbar hell. Also, den kannst du eigentlich gar nicht so auf voller, also bei den MacBooks ist ja so, wenn du so irgendwie so am Fenster sitzt und es hell reinschaltet, dann musst du ja schon ordentlich aufdrehen, die Displays.
Hm.
Aber dieser iMac, der ist so hell. Er hat halt keine Powerbegrenzung sozusagen. Also da muss ich ja an keinen Stromverbrauch halten.
Ja.
Weil er
hat ja einen Stecker.
Richtig. Strom aus der Dose. Und so verhält sich halt das Gerät auch. Also auch, ich habe irgendwie gemerkt, wenn ich so, keine Ahnung, hab das oft mit meinem Laptop gemacht, dass ich den auch ohne Strom verwendet habe, dass er auch einfach der Akku, wenn ich länger zu Hause war, benutzt wird und so. Und dann denkt man sich so, oh, FFmpeg jetzt runterladen und kompilieren, das haut ja jetzt schon den ganzen Akku durch. Willst du das dafür Strom anstecken? Ja, ist das so gut für den Ladezyklus? Ich weiß ja auch nicht mehr. Das sind alles so Sachen, das rutscht halt vollkommen im Hintergrund. Du hast eigentlich nur nackte Rechenpower, 4 Kerne, die danach schreien, ausgelastet zu werden. Und einfach ein echt cooles Display. Das ist echt, echt nett, kann man so machen. Also als einziger Computer wäre es natürlich ein bisschen schwierig, weil ich natürlich unterwegs dann doch einen Computer haben will zum Schreiben.
Ja, der trägt sich nicht so gut, gell?
Aber, meine Herren, kann ich schon verstehen, dass das Leute haben wollen.
Hm.
Und ich hatte dann auch so erst Bedenken, also wie ist das mit so 2 Computer-Setup und so Datensynchronisierung. Ich habe eigentlich festgestellt, die Daten, die ich wirklich auf jedem Gerät brauche, die sind eh in der Dropbox oder in der iCloud.
Hm.
Und das klappt echt gut. Und ja, ich meine, 300 € für ein iMac. Gut, der ist jetzt wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile Vintage-Hardware offiziell.
Mhm.
Also wenn da jetzt was kaputt geht, ist schwierig. Aber das ist schon ein knackiges Gerät. Da kann man einiges mit machen.
Mhm.
Ja, und da quasi direkt anschließend wo wir es von Spleen hatten, habe ich mir dann auch gleich eine neue Tastatur für den gekauft. Also ich habe zu Hause so eine normale, klassische Apple Bluetooth-Tastatur. Und ich bin nicht mehr ganz genau, wie ich dazu gekommen bin, aber ich habe dann mich irgendwann dazu entschieden, mir auf eBay so ein altes Apple Extended Keyboard 2 zu kaufen. Baujahr 1989.
Mhm.
So schön mechanische Tastatur.
Warum?
Keine Ahnung.
Einfach so, ja.
Gut, das Ding hat irgendwie, 29 € gekostet?
Mhm.
Also sagen wir es mal so, ich habe mich irgendwie so nebenbei so mit mechanischen Tastaturen beschäftigt und die Leute, die sie benutzen, schwören darauf und die Leute, die sie nicht benutzen, kennen sie nicht. Also das ist irgendwie so eine komische Nische. Und dann wollte ich das irgendwie mal ausprobieren. Und dann googelst du mal nach mechanischen Tastaturen und idealerweise welche, die für den Mac funktionieren, also die auch die richtige Tastenbelegung haben. Und dann beschäftigst du dich wieder ganz schnell mit was anderem, weil die Preise einfach absurd sind. Also hier so, keine Ahnung, die großen verdächtigen Das Keyboard gibt's ja die Marke.
Ja.
Und Matthias oder wie die heißen, Leopold und also Marken, für eine mechanische USB-Tastatur so 150 bis 200 Dollar, überhaupt kein Problem. Und ich denke so, ich wollte nur eine Tastatur, keinen Computer. Und dann habe ich irgendwie so gegoogelt und da gibt es natürlich die ganzen verschiedenen mechanischen Schalter, hier Cherry MX Blue, MX Brown, bla.
Es gibt noch einen, ja.
Rot, glaube ich, gibt es auch noch.
Ja, es gibt 3 oder 4. Green,
ich habe keine Ahnung.
Es gibt drei von Cherry und dann gibt es noch 2, 3 andere.
Ja, es ist irgendwie wie mit Western Digital Platten. Welche Farbe nehme ich jetzt?
Fühlen sich angeblich alles sehr unterschiedlich.
Ein ganz anderer Druckpunkt.
Also manche können ja nur auf Blue tippen.
Ja. Bei anderen, die kriegen ja Ausschlag, wenn sie eine andere Taste
haben. Ja. Ja, gleich Sehnenscheinentzündung. Sehenscheine, ja. Sofort. Also nach einer Taste. Monate hinweg.
Bricht der Finger ab und fliegt weg. Ja, und dann habe ich irgendwie gegoogelt und festgestellt, ach so, ja, Apple hat ja auch immer mal, irgendwann mal mechanische Tastaturen gemacht, so wie alle anderen auch.
Ja.
Und dann habe ich dann noch so mal geguckt, ey, könntest du echt mal Vintage-Hardware kaufen. Vintage-Hardware ist ja irgendwie cool.
Und, da musst du aber Basic dann programmieren.
Ja, muss ich noch meinen C64 auspacken. Und dann habe ich mich so, hat mir auch alle schon gehört, das berühmte IBM Model M, so, was so als die beste Tastatur aller Zeiten gilt.
Ja, ich glaube, die hatte ich mal. Ich habe sie weggeworfen.
Ja, ich glaube,
meiner jugendlichen Unvernunft.
Ich glaube, mittlerweile wird es da wahrscheinlich sogar ganz gutes Geld für bekommen.
Ja, damals war das so, so ein altes Ding hier. Die ist vor allen Dingen so groß und schwer. Und ja. Heute denkst du so, oh, groß und schwer. Ja. Oh, die Tastatur wiegt genauso viel wie mein Computer.
Schwerer. Ja, und dann habe ich halt so festgestellt, dass es halt parallel zu diesem IBM Keyboard dieses Apple Extended Keyboard gab, also das alte, also die aktuelle heißt ja lustigerweise auch Apple Extended Keyboard.
Ja, stimmt, ja.
Aber das Original
heißt Apple, ja Apple Extended 2.
Genau, beziehungsweise es gab auch ein ursprüngliches Apple Extended Keyboard und ich weiß gar nicht so, was da der große Unterschied ist. Also das Apple Extended Keyboard 2, so Baujahr 88, 89, wurde, glaube ich, bis Anfang der 90er hergestellt, gilt so unter mechanischen Tastatur-Nerds als das beste Keyboard, was Apple jemals
hergestellt hat. Wobei es von der ja, soweit ich weiß, 3 oder 4 verschiedene Produktionsvarianten
gibt. Richtig. Da gibt es dann verschiedene Varianten. Da gibt es dann das europäische Modell, was in Irland produziert wurde. Ja. Es gibt, glaube ich, eins, was in Malaysia produziert wurde. Und
mindestens 2 oder aus den USA.
Genau, und das, was man haben will, hat diese berühmten Alp-Switches.
Ja. Ah, das waren die ich meinte, es gibt neben den 3 Cherry-Varianten, gibt es noch 2 oder 3 weitere.
Ja, es gibt auch noch dann so Nachbau, also es gibt
ja, Firmen, von den Nachbauten mal abgesehen.
Ja, es gibt dann noch so Nachbaufirmen, die so versucht, diese Cherry-Switches nachzubauen. Ja, und das, diese Alp-Switches sind wohl das geschnitten Brot unter den
Heiligen Gral. Ja.
Das geschnittenes Brot unter den Heiligen Gralen. Ne?
Ja.
So, dachte ich mir so, oh, okay. Hab dann auch so weitergegoogelt und es hieß so, ah, der Gruber benutzt die auch.
Na dann!
Dann war eh alles klar.
Ja.
Dann mal so aus Spaß auf eBay geguckt. Dann so zufällig eine Tastatur mit deutschem Layout gefunden.
Eine Extended 2 mit deutschem Layout.
Deutsches Layout. Und da hatte ich mich ehrlich gesagt mit diesen Schaltern noch gar nicht so beschäftigt. Und so, naja, bietest mal mit, was willst du denn geben? So, ja, mal 30 Euro. Ja, irgendwie so, irgendwie schon wieder komplett vergessen gehabt. Dann 3 Tage später, oh, du hast gerade eine Tastatur gekauft. Was? Ah, stimmt.
Du hast sie für 30 Euro ersteigert.
Ja. Echt? Das war nicht teuer.
Naja, das geht ja.
Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt so ein Glücksgriff war. Ich habe das Gefühl, die gehen, also du kannst ja auf
jeden Fall. Gehen denn alle Tasten?
Ja. Dazu noch später. Also, ich weiß nicht, es kann auch sein, dass die sonst so für 40, 50 rübergehen, je nach Zustand wahrscheinlich auch. Also, die ist halt in einem ziemlich guten Zustand. Also, sie hat natürlich diese klassischen Verfärbungen am Rahmen der Tastatur. Dieses Plastik verfärbt sich ja mit der Zeit, wo es dann auch irgendwie ganze Restaurationsvideos gibt, wo du mit Kohlenstoffperoxid und, nee, Wasserstoffperoxid und irgendwie so UV-Licht das wieder bleichen kannst.
Ja.
Aber das war bei meiner Tastatur jetzt gar nicht so schlimm. Also es war halt ein bisschen gelblich, aber das hat eher so einen angenehmen 80er-Jahre-Charme. Also ich finde das eigentlich ganz nett. Und die Tasten waren ein bisschen verdreckt, aber da konntest du eigentlich mit ein bisschen Desinfektionsmittel und einem Lappen war die eigentlich wieder wie neu. Und das Schöne an den mechanischen Tastaturen ist ja, dass du die Keycaps alle abmachen kannst. Und darunter sah eigentlich auch alles gut aus. Nur irgendwie hatte der Verkäufer die Plus-Taste aus dem Nummernblock auf die Pfeiltasten gesetzt und umgekehrt, wo ich erst dachte so, fuck, was hast du dir denn da gekauft? Aber er hat einfach die Tasten wieder zurückgewechselt, war alles gut.
Okay, und welche Variante hast du?
Ich habe die Variante, die in Irland produziert wurde, also die mit den Alp-Switches tatsächlich.
Okay. Und nachdem sie bei dir eingetroffen ist, hast du dann erstmal den Lötkolben ausgepackt und dir einen USB-Chip dran gelötet.
So ungefähr, ja. Ich dachte so, und jetzt schließt du die A.
Oh.
Was ist das?
Moment, das muss ich mal googeln.
Nee, so ganz so schlimm war es nicht. Also mir war schon klar, dass die kein USB hat. Also die hat ADB, so Apples Geschmacksrichtung von PS2 sozusagen.
Apple mal, Desktop-Bus.
Ist nicht Direct-Bus?
Desktop.
Okay. Auf jeden Fall irgend so ein clunky Stecker, der entweder das Gefühl gibt, man wäre in den 90er Jahren gefangen.
Ja, Apple Desktop-Bus.
Okay. Aber schon damals...
Designed von...
Steve Wozniak. Ja, genau, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Genau. Das hatten sie doch schon bei der Lisa eingeführt, oder?
Ja.
Ja.
1986 eingeführt.
Und schon bei, selbst da, also man kann ja bei Apple sagen, was man will, aber dieses Tastaturdesign, selbst da hast du links und rechts an der Tastatur zusätzlich nochmal weitere ADB-Anschlüsse, um deine Maus anzuschließen. Das habe ich noch bei keiner PC-Tastatur gesehen, dass du die Maus direkt ans Keyboard anschließen kannst.
Ja, so wie bei der Apple Extended heute.
Ja, das
heute.
Haben sie bis heute durchgezogen, aber dass sie das damals schon hatten, das ist so einfach geil.
Ja, das ist ja eins der Features vom Apple, der Apple Desktop Bus ist ja deshalb so faszinierend, weil ja an sich, ja, es ist ein Bus und ist an sich gar nicht mal so ein schlechter Anschluss gewesen, also deutlich besser als PS2.
Ja, und dann hatte ich halt festgestellt, kein USB und hab da mal geguckt, was nimmt man denn da so? Gibt's diverse Adapter und Übersetzer?
Mal abgesehen davon, dass du früher darüber deinen Computer einschalten konntest über die Tastatur. Was bei PS2, glaube ich, so 1999 eingeführt haben oder sowas, bei Apple Mitte der 80er ging.
Ich glaube, den original Macintosh konntest du so anmachen.
Nee, hier steht, hier wurde eingeführt mit den Apple 2GS. Der original Apple Macintosh hatte sie nicht können.
Okay, dann haben sie mit dem Apple II.
Ab dem Macintosh SE wurden auch die Mac-Modelle mit ADB ausgerichtet.
Okay. Ja, dann habe ich geguckt, was es so für Geschichten gibt, das zu übersetzen. Da gibt es halt diverse Adapter und der Gruber nutzt von Griffin den iMate, was so ein Adapter ist. Und den habe ich mir dann auch bestellt und jetzt kann ich die anschließen.
Mhm.
Lustigerweise war der Adapter fast der so teuer wie die Tastatur.
Kostet, soweit ich weiß, 50 Euro oder so, gell?
Ja, auch den habe ich mir, wo war das? Den habe ich mir auf eBay Kleinanzeigen dann geshoppt.
Hm.
Auch auf eBay, stimmt gar nicht. Das war auch eine Auktion. Und du hattest aber eine Sofortkaufen-Option bei 20 Euro.
Mhm.
Und da dachte ich so, bietest du da jetzt mit? Hab mir die anderen Preise angeguckt, selbst gebraucht gingen die noch für 50 Euro bei eBay und bei eBay Kleinanzeigen über den Tisch.
Mhm.
So. Oder halt Amazon Import für 60 Euro, 3 Wochen Lieferzeit.
Mhm.
Okay, sofort kaufen, Option gewählt. Ja, das heißt, ich habe insgesamt 50 Euro dafür ausgegeben. Um dann festzustellen, dass mit dem deutschen Layout und dem Adapter die Zirkumflex-Taste nicht funktioniert. Also die über der Tab-Taste auf der deutschen Tastatur.
Okay.
Was jetzt so eine Sache ist, ich habe es gemerkt, habe es gegoogelt, festgestellt, schwierig. Aber es ist kein Defekt der Hardware, sondern das hat einfach damit zu tun, dass dieser Adapter eigentlich für die US-Tastatur ausgelegt ist. Und eben mit den europäischen Layouts so ein bisschen problematisch ist. Ja, jetzt habe ich da so eine Apple Extended Keyboard Tastatur Geschichte da rumstehen und benutze sie tatsächlich. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt so zum Missionar werde, so was mechanische Tastaturen angeht. Aber es ist schon ein interessantes Tippgefühl. Also erstmal kommt man sich vor, als wäre man irgendwie so ein Hacker in den 80ern. Weil jeder Tastenschlag fühlt sich unglaublich wichtig an. So, gleich viel Bedeutung schwangeres Tippen.
Vielleicht braucht man es deshalb, weil man sich dann wichtiger vorkommt.
Wahrscheinlich. Naja, aber auch wenn du dich mal daran gewöhnt hast, dass du die Tasten weiter runter drückst, als du es bei diesen Laptop-Tastaturen machst, das flutscht irgendwie schon ziemlich schnell. Also es ist irgendwie erstaunlich. Ich hätte es auch nicht gedacht. Also ich habe dann so die letzten Wochen so ein paar Texte geschrieben, so frupp.
Klacker, klacker, klacker.
Ich habe das Wort richtig geschrieben, das habe ich ja nicht mehr erwartet.
Ja.
Also die Genauigkeit von denen ist schon nochmal eine andere Geschichte. Und interessanterweise das hat irgendwie meine Tippfähigkeiten so weit geschult, dass ich auch auf diesen Tastaturen mittlerweile besser tippe und genauer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das einbilde, aber ich habe das Gefühl, das hat was so an meiner an meinen Fähigkeiten als Sekretärin, hätte ich fast gesagt.
Was viele ja sagen, ist, dass du eben die Möglichkeit hast, während du die Taste drückst, quasi noch zu korrigieren. Weil der Auslöser erst nach einem gewissen Weg kommt und du quasi so anfangen kannst, die Taste zu drücken, merkst in dem Moment die falsche Taste und wechselst.
Ja, das gibt's halt hier nicht. Also
und diese meisten modernen Tastaturen, die kannst du entweder drücken oder nicht drücken. Ja. Es gibt keinen Weg, es gibt keinen Druckpunkt in dem Sinne, es gibt nur drücken oder nicht drücken.
Ja, wobei es gibt ja auch diese alten Tastaturen.
Meisten Tastaturen ja heutzutage bestehen ja aus so einem Gumminupsi und darüber ist eben wie so bei den Apple-Tastaturen so ein Scherenmechanismus oder so ein bisschen Plastik oder so, das dem Ganzen noch ein bisschen mehr Stabilität gibt oder das zumindest an der Tastatur festhält. Ja. Und was an sich passiert ist nur, dass man diesen Gumminupsi runterdrückt, dadurch ein Kontakt hergestellt wird und nicht so wie bei den mechanischen Keyboards, wo so ein richtiger, so ein paar Plastikteile um ein bisschen Metall drumherum sind und man drückt diese zum Beispiel eine Metallfeder runter zusammen. Oder bei der IBM-Tastatur, die hat ja diesen sogenannten Buckling Spring. Mhm. Da ist es so eine Metallfeder, die sich eben buckelt und dadurch den Kontakt herstellt. Tastaturen waren früher ziemlich ausgefeilte, komplexe Gerätschaften.
Ja, bevor ich das vergesse. Habe ich eine kleine Soundaufnahme von dem Keyboard gemacht.
Ich dachte, was kommt denn jetzt? Muss er jetzt raus telefonieren?
Live zugeschaltet.
Aha.
So klingt das dann.
Klingt ja schon so nach 80ern.
Definitiv, ja. Ja, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da jetzt Missionar zu werde. Ich finde es übrigens nicht so laut, wie ich befürchtet habe, aber dafür ist diese Tastatur auch bekannt, dass die gar nicht so laut ist, wie manch andere mechanische Tastatur, aber halt ein Tactile Feedback gibt. Ich habe mir gedacht, wenn sie scheiße ist, verkaufe ich sie halt wieder. Die gehen ja anscheinend gut weg. Hm. Also Verlust würde ich damit wahrscheinlich nicht machen.
Nee.
Und jetzt habe ich sie da stehen und ich muss ehrlich sagen, bis auf, dass es ein bisschen abgespaced wirkt, dass da halt ein ADB-Port in einen USB-Adapter gibt, der jedes Mal blinkt, wenn du die Taste drückst.
Echt? Ja.
Also der liegt, wenn du ihn umdrehst, dann siehst du das nicht, aber registriert halt jeden Tastenschlag mit so einem Leuchten und mit Hochgehen halt auch wieder mit so einem Leuchten. Da ist eine kleine LED drin. Das ist ein bisschen, ich finde es eigentlich ganz lustig. Wenn du halt schnell tippst, hast du halt so ein Dauerleuchten. Ja, okay. Aber das hat halt, das war irgendwie so ein bisschen antithetische Eingebung von mir jetzt mit diesen neuen Keyboards. Immer so, Moment, wir fangen nochmal von vorne an. Wie ist das denn mit den Tastaturen früher gewesen? Und deswegen habe ich mich da auch mit den Tastaturen so von den neuen MacBooks so ein bisschen intensiver beschäftigt, außer so, ist anders.
Och, ich mag an sich das Apple Extended. Das ist das Gegenwärtige.
Ja.
Dieses Breite.
Ja, nee, das ist schon alles gut.
Wobei ich mir immer noch nicht dran gewöhnen kann, dass es einen Nummernblock hat. Ist immer so, ich muss Zahlen eingeben. Oh, ich habe ja einen Nummernblock. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt.
Ja. Ja, nee, das so viel zu der Tastatur Apple auf jeden Fall.
Extended.
Keyboard 2. Und um zum nächsten Kapitel dann zu kommen. Wolltest du noch was sagen?
Nein.
Um zum nächsten Kapitel zu kommen, wollte ich noch kurz über einen YouTube-Channel reden, der auch so in die Richtung geht und der, sag mal, nicht ganz unschuldig daran ist, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und das ist der YouTube-Channel The 8-Bit Guy.
Der ist cool.
Kennst du den?
Ja.
der macht im Grunde so Tech-Reviews und beschäftigt sich mit Technik, die, sag mal, so jenseits der 80er Jahre oder in also um die 80er, 90er Jahre rausgekommen ist.
Ja, ich folge dem schon seit Ewigkeiten auf YouTube.
Ja, ich habe den auch schon ewig abonniert, aber ich habe das auch immer mal wieder ein bisschen amüsiert geguckt, aber in letzter Zeit habe ich mir das mal alles genauer angeguckt.
Großartig ist zum Beispiel The Best MS-DOS Gaming Laptop.
The Best was?
The Best MS-DOS Gaming Laptop, wo er so alte Laptops ja, von, durchtestet und dann erklärt, welchen von denen man zum Gamen von MS-DOS-Spielen am besten haben möchte, weil, come on. DOS-Box ist uncool.
Ja, und sowas macht er auch grundsätzlich, dass er alte Hardware wieder rauskramt und guckt, also eine Serie sozusagen seines Channels ist, is it obsolete yet? Also kann man das noch benutzen? Und da hat er zum Beispiel das alte MacBook Core Duo, das weiße MacBook rausgekramt und hat halt festgestellt, so ein Windows läuft da noch vernünftig drauf, also leider nicht in neueren Versionen von macOS, aber wenn man nichts anderes zu Hause hat, damit kann man schon arbeiten und auch irgendwie leben.
Ja.
Oder was er auch mal gemacht hat, hat irgendwie ein Original iPhone erste Generation genommen und geguckt, wie weit kommt man damit zum Alltag. Und lauter solche Geschichten. Und eben auch um den Bogen.
Living with an iPhone 2G.
Genau. 2G, nicht zu verwechseln mit zweite Generation, sondern die Netzwerktechnologie 2G.
Ja.
Also iPhone Classic eigentlich.
Ja. How to jailbreak the iPhone 2G up to date.
Mhm. Da hat er noch irgendwie so
The iPad One, is it obsolete?
Mhm. Und um den Bogen zu den Tastaturen zu schlagen, hat er halt dann irgendwann mal so eine Serie gemacht, Every Apple Keyboard Ever sozusagen. Also so eine zweiteilige Serie, wo er alle Apple-Tastaturen
okay.
bis heute durchgeht.
Also yeah, how to fix yellowed plastics on old computers.
Genau, genau. Das ist, er ist unter anderem einer, der das auch einem erklärt, wie man seine gelb gewordene PC-Hardware wieder weiß kriegt, sozusagen.
Ja.
Aber das ist, sieht alles sehr, sehr, sehr aufwendig aus. Also das werde ich mir wahrscheinlich eine Zeit lang nicht antun, wenn die überhaupt jemals. Dann ist er einfach so irgendwie so ein, ja, ich will nicht sagen knuffiger älterer Herr, weil ich glaube, so alt ist er gar nicht. Er sieht nur so ein bisschen ältlich aus.
Ja, das glaube ich auch.
Er sieht halt aus, als wäre so aus so einer 80er-Jahre-Nerdshow irgendwie rausgeklaut worden. Also Geeks and Freaks, da hätte er wahrscheinlich mitspielen können. Oder ist die Freaks and Geeks? Nee, ist Geeks and Freaks. Oder auch eine Folge, wo er dann einem erklärt, wie das mit diesen 8-Bit-Sounds auf alten Nintendo-Konsolen oder auf alten Spielekonsolen funktioniert hat.
Ja.
Echt faszinierendes Zeug.
Ja, irgendwo, ich weiß nicht, ob er es war, aber ich habe auch mal so ein Video gesehen, wo jemand alte 8-Bit-Grafik erklärt hat, wie die funktioniert.
Ja, ich glaube, das hat er auch gemacht. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das hat er auch gemacht, das habe ich noch nicht gesehen. Wo er die.
Das war so cool, weil du denkst dir so, krasse Scheiße, also wirklich, also wie man früher aus Hardware überhaupt irgendwas rausgekriegt hat.
Ja.
Das ist echt lächerlich, wie wir heute in unseren High-Level-Languages da abkacken und man früher musste sich so ein abbrechen, nur um irgendwie zwei unterschiedliche Farben darzustellen. Das ist schon, also.
Ja. Ähnlich ist es auch mit diesen 8-Bit-Sounds. Da gab es irgendwie dann je nach Gerät irgendwie nur teilweise 3, 4 Stimmen.
Ja.
Und um dann halt mehr als 4 Stimmen zu verwenden, haben dann halt die einzelnen Stimmen teilweise ihre Funktion gewechselt und das halt so schnell, dass du dann das Gefühl von Gleichzeitigkeit plötzlich hattest.
Ja. Echt krass. Hast du Tricks, gell? Ja. Das ist wirklich faszinierend, diese Hardware.
Also, das ist ja auch so eine, sag mal, Ästhetiktheorie, dass so eine Einschränkung, sei es jetzt in der Technik oder in der Kunst, dazu führt, dass du kreativer damit umgehst und zu ganz neuen Ergebnissen zu kommen. Und das ist, glaube ich, so ein Beispiel, was das, ich will jetzt nicht sagen beweist, aber auf jeden Fall ein schönes Beispiel dafür ist.
Ja, ich fand es auch nett, wie er, wie gesagt, dieses Video MS-DOS Gaming Laptops, wo er erklärt, so, ja, wenn ihr wirklich richtig klassisch MS-DOS-Spiele spielen wollt und so, dann gemeint, das kann einen Heiden Spaß machen. Und er erklärt dann so, worauf man achten sollte, wie zum Beispiel Dinge, auf die man heutzutage vielleicht überhaupt gar nicht mehr so sehr nachdenkt, wie Bildschirm. Also er sagt so, ja, kauft euch nur einen Bildschirm dieser Art, weil die anderen sind sind nicht geeignet zum Spielen. Das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht. Die haben nicht die Reaktionszeiten, dass man da auf denen wirklich was spielen könnte. Oder dass er sagt so, ja, darauf könnt ihr verzichten, dafür solltet ihr das und das einfach. Hab ich gar nicht drüber nachgedacht und so. Ja. Also er weiß wirklich, wovon er redet, und er gibt wirklich gute Tipps für die Dinge, über die er spricht.
Ja, er hat echt schockierend viel Ahnung. Ich frage mich immer, woher weiß er diesen ganzen Kram?
Ja, ich glaube, er beschäftigt sich sehr, sehr viel damit und hat da auch einen professionellen Hintergrund in irgendeiner Form.
Wahrscheinlich, ja. Anders lässt sich das nicht erklären.
Ja,
ja, auf jeden Fall, wer sich für, ich sag mal, Vintage-Hardware in irgendeiner Form interessiert, so eher im spielerischen Ansatz und vor allen Dingen für Leute, die gar nicht mal so viel Ahnung von Computern haben. Also wenn man jetzt sagt, also es gibt ja auch so Erklärvideos, wo du dann irgendwie auf Assembler-Ebene irgendwas erklärt wird, du denkst so, okay, la la la. So ist das halt nicht. Also das kann man schon, wenn man sich ein bisschen anstrengt und nicht allzu viel technisches Verständnis hat, schon irgendwie verstehen. Er bringt das mal sehr runtergebrochen rüber, dass man es auch versteht, wenn man nicht in dem Thema drin steckt.
Hier ist CGA Graphics, not as bad as you thought.
Ja.
Das war wirklich sehr erhellend, das Video.
Er hat auch mal so eine Folge gemacht, wie schlimm VHS-Tapes wirklich waren.
How old school graphics worked. Hat er auch eine Serie gemacht.
Oder Kassettentapes. Und was? Das ist einfach so Kram, den du wahrscheinlich irgendwie noch aus deiner Kindheit irgendwie kennst, weil du dann da doch nicht mehr der Jüngste bist. Aber eigentlich dich nie damit beschäftigt hast, sondern einfach nur es irgendwie so hingenommen hast und irgendwann war das halt weg. Coole Sache auf jeden Fall.
Ja.
Und dann habe ich noch so eine kleinen, ja, weiß nicht, vielleicht Teaser für irgendeine der nächsten Folgen oder so ein anderes, was ich mal erwähnen wollte. Wir sind ja dann doch mittlerweile sehr Mate versessen. Und die Firma, die hinter der Fritz Cola steht, haben, weiß nicht, wie lange es das schon gibt, aber das habe ich jetzt erst vor kurzem gesehen, eine eigene Mate-Limo-Eistee-Geschichte.
What?
Mhm. Die nennt sich Fritz Mate.
What?
Mhm. Und die ist ganz trinkbar, würde ich sagen. Die ist allerdings, also die ist schon ein bisschen hardcore, weil die hat geröstete Mate definitiv drin.
Die gibt's auch in 0,5er Flaschen.
Ja, klar, das ist der gleiche Formfaktor wie die Club Mate.
Ja, gibt's aber in klein.
Ja, aber die gibt's auf jeden Fall in groß und die genehmige ich mir das ein oder andere Mal, wenn ich irgendwie an einem Rewe in Frankfurt vorbeikomme.
Ja, gibt's die bei Rewe?
Also zumindest in dem Rewe auf der Zeil.
Lass mal im Bahnhof gucken.
Ja, das ist auf jeden Fall echt nett, wenn man Mate-Getränke mag, kann man das gut finden. Die knallt auf jeden Fall ganz gut. sie schmeckt aber schon extrem matig und halt so, man merkt, dass das muss irgendwie geröstete Mate sein. Das
Fritz Mate, Werbespruch, schon mal in Teeladen geraucht. Wir auch nicht, aber so stellen wir uns den Aufguss aus diesem Aromenfeuer vor. Intensiv rauchig teeig, typisch Fritz mit 25 Milligramm natürlichen Koffein pro 100 Milliliter, ein echter Wachmacher.
Ja, die ist ganz cool, also die könnten wir auch irgendwie mal in irgendeiner der kommenden Folgen trinken, müssten wir mal vorbereiten. Ja.
Ah, und kein Agavendicksaft drin. Finde ich gut. Ja. Sondern einfach nur Zucker.
Und auch aber nicht so viel. Also die hat irgendwie 5 Milligramm Zucker auf 100 Milliliter. Die Mate-Mate, die hier steht, hat 4,3. Also ist alles im Rahmen. Die ist auch nicht schlecht.
Die Mate-Mate? Mhm. Ja, ich finde die, also ich habe regelmäßig die andere in der Hand, die Club-Mate.
Mhm.
Und ich finde die Mate-Mate deutlich angenehmer.
Ja, naja, das ist Club-Mate ist nach wie vor eine gute, aber es gibt deutlich bessere, also besser ist ja immer. Also.
Ja, es ist Geschmackssache. Ich meine, ich persönlich mag die Mate-Mate lieber als die Club-Mate.
Ich trinke in letzter Zeit gelegentlich die Mio-Mio-Mate, auch aus Preisgründen, weil die einfach scheiße billig ist.
Stimmt, die gibt's beim Rewe, gell?
Ganz ja, günstig. 68 Cent die Flasche oder 58 Cent die Flasche oder so, irgendwie so, kaufst du einen Kasten, legst einen 10-Euro-Schein hin und kriegst auch Geld zurück.
Das ist schon cool. Ja, die gibt's in der Umgebung.
Weil die gibt's bei uns im Edeka. Bei unserem Dorf Edeka gibt's die.
Ja, bis ich da hochgefahren bin. Yes. Das muss ich auf die Spritkosten raufrechnen.
Stimmt. Aber wenn du einen Kasten haben willst, könnte ich beim nächsten Mal eigentlich einen Kasten mitbringen.
Ich habe noch einen halben Kasten Mate.
Bis ich wieder da bin, hast du den nicht mehr.
Ich trinke das nur am Wochenende.
Okay. Gut.
Sei denn, ich fange jetzt an, mir zur Arbeit noch Koffein mitzunehmen, aber das ist an sich nicht notwendig.
Da hast du doch Koffein bestimmt rumstehen.
Ja, in der einen oder anderen Form.
Ja. Wollte ich gerade sagen.
Umsonst.
Ja. Dann wäre ich soweit durch, wenn dir nichts mehr einfällt.
Nein, das war's.
Perfekt. Dann
wünschen wir einen geruhsamen Abend an unsere Live-Zuhörer, sofern wir denn welche haben.
Und eine gesegnete Weihnachtszeit. Ja, mal gucken, ob wir vor Weihnachten noch eine Sendung aufnehmen. Müssen wir mal schauen.
Hey.
Nach Weihnachten bestimmt. Wir schauen mal. Auf jeden Fall müssen wir noch so ein Social-Media-Gewäsch ablassen. Ne?
Wieso?
Twitter, Facebook, PayPal, Flatter. Gibt's noch was? Insta? Nee, haben wir nicht. Snap? Nee.
Was haben die coolen Kids heute?
Snapchat.
Da bin ich nicht.
Sollen wir auf Snapchat gehen?
Weiß ich nicht. Ist man da als Unternehmen
cool? Ja.
Ich weiß noch,
also ich, ja,
ich weiß noch nicht mal, was Snapchat ist.
Oh, ja, ja. Müssen wir mal einen Einführungskurs machen.
Ja, ja. Ich hab bei Snapchat habe ich immer noch die Hoffnung, dass es irgendwann wieder verschwindet und es überhaupt nicht schlimm war, dass ich nicht weiß, was es ist.
Nein. Du hast ja keine Ahnung.
Ich hab die Hoffnung, ich sitze das aus.
Also ja, aber das geht nicht mehr weg.
Ja, schade.
Das geht nicht.
Schade.
Ja, wir reden nächstes Mal über Snapchat. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.